S9Y-Infocamp. Der inoffizielle Serendipity-Podcast mit Robert Lender und Matthias Mies.
Herzlich willkommen bei der Ausgabe 10 von S9Y-Infocamp. Das heutige Thema, man könnte es fast erraten, ist Serendipity Version 1.6. Und wir haben heute wieder einen Gast bei uns, nämlich den Gavin. Hallo.
Ja, der ist hier. Hallo.
Hallo, Gavin. Und natürlich ist auch wieder dabei der Matthias Mees. Hallo, Matthias.
Ich sage jetzt auch nichts. Hallo.
Hallo. Ja, und ich bin der Robert Lender, falls es noch jemand nicht erkannt hat oder weiß. Ja, also wie gesagt, einerseits, wir feiern halt eigentlich zwei Dinge. Einerseits, unser Podcast wird 10, also nicht vielleicht jetzt nicht gerade 10 Jahre, aber das ist hiermit die 10. Ausgabe. Das ist schon mal was. Also ich denke mal, schon den ersten Schritt, den wir geschafft haben, dass das Ding länger läuft, als wir vielleicht in unseren schlechtesten Stunden gedacht haben. Und ja, wir machen uns auf unserem guten Weg auf zur Ausgabe 20 hin. Und ja. Ja, das schaffen wir, Matthias, oder?
Du, Themen haben wir bestimmt und vielleicht kriegen wir nochmal einen anderen Gast. Also nichts gegen Gavin, aber vielleicht kriegen wir nochmal einen anderen Gast.
Und gerade wollte ich euch noch gratulieren zu dem Ganzen, aber das nehme ich jetzt natürlich komplett erstmal bis zum Ende.
Ja. Na, wir können den Gavin ja öfters einladen, also auch das wäre was wert.
Ja. Ja, in der 100. Folge machen wir dann gerne so eine Frage- und Antwort-Session, wo ich auf dem roten Stuhl sitze und vor Fragen gelöchert werde. Da warte ich schon lange drauf. Na,
das ist doch ein Grund, 100 Ausgaben hinzukriegen.
Ich träume da immer noch von so einer Live-Schaltungsgeschichte oder irgendwie sowas, aber macht ja wieder keiner.
Da bin ich schon auf der Suche nach entsprechenden Möglichkeiten. Aber gut, geh mal ins Thema rein, weil sonst verhaspeln wir uns und wir haben ja doch einiges noch vor. Ja, das Thema, eigentlich das große und hauptsächliche Thema, ist Serendipity Version 1.6, die ja vorige Woche released wurde.
Was lange währt, ja. Genau. So hätte der Untertitel dieses Releases werden können.
Genau. So lange war das gar nicht. Ja. Ich habe das extra nochmal nachgesehen, das waren gerade mal 10 Monate seit der letzten Punktversion, also 1.5.5 und genau 22 Monate nach 1.5, und ich meine, das ist nicht ganz Debian, aber...
Ja, man muss zugeben, dass die Version eigentlich in einem fast fertigen Zustand so seit März diesen Jahres rumgeeidelt hat und eigentlich nur daran gescheitert ist, dass ich es nie richtig auf die Reihe bekommen habe, mal ein, zwei ausstehende Sachen, zu der wir gleich bestimmt noch kommen werden, dann wirklich mal zu finalisieren, dass man das Ganze rauskriegt.
Ist aber jetzt auch ein Qualitätsmerkmal, dass die so lange rumeideln durfte. Also es war definitiv kein grober Fehler drin, offensichtlich, sonst hätte man es releasen müssen. Oder zumindest eine 1.5.6 schieben müssen. Das ist doch was. Da tun sich andere Blocksysteme schwerer.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, was jetzt der Release-Zyklus in Zukunft so bringen wird. Mhm. Aber da will ich jetzt auch das spätere Thema erstmal nicht vorwegnehmen.
Genau. Nee, das kommt nachher noch.
Genau. Also ich denke mal, fangen wir einfach mal an. Unsere Idee war, dass wir uns durch die lange Liste der Änderungen, Verbesserungen und Sonstiges mal durcharbeiten, alles mal kurz erwähnen und dort, wo jemand meint, etwas kommentieren zu können oder erläutern zu können, dass wir das entsprechend dann auch einfach tun. Also aufgepasst für alle. Manches mag langweilig für den einen sein, dafür kommt dazwischen sicherlich ja wieder was Interessantes und Spannenderes. Also ja.
Also ich denke, was man dadurch vielleicht auch mal merken wird, ist, dass es an so einer Software wie jetzt auch Serendipity immer mal kleine Bugs und kleine Sachen gibt, die aber so alle in ihrer Gesamtzahl alle schon wichtig sind. Und die Features, die ein Benutzer vielleicht offensichtlich merkt, das sind zwar immer die großen Herausstehenden, aber man kann nicht unbedingt jedes neue Release, gerade wenn man so mit wenigen Entwicklern arbeitet wie wir, kann man nicht immer mit ganz dicken neuen Features arbeiten, sondern da ist wirklich eine Kleinzahl von Mikro-Patches und Kleinigkeiten, die aber dann trotzdem den ganzen Kern wirklich voranbringen.
Mhm. Gut, aber wenn du sagst, kleine Entwickler, kommen wir gleich, würde ich sagen, beginnen wir mal und fangen wir mal mit der ältesten Neuänderung oder Ergänzung sozusagen an in dem System, und da kommt gleich der Only als Entwickler vor, also gar nicht der Gavin als erstes. Das Ganze nennt sich...
So soll das sein, genau.
Genau. Nennt sich Edit Event Hook Backend Second Command for Sending Commands and Being Able to Change via Plugin API.
Genau, das klingt auch so eigentlich nach einem total langweiligen Commit, ist aber in Wirklichkeit wirklich was sehr Praktisches, weil man jetzt damit die Möglichkeit hat, per Plugin-API ja eigentlich komplett selber einzugreifen, wie die Kommentare gesendet werden. Und früher hat das der Kern immer gemacht mit den fest definierten Sprachkonstanten, wo man nur eingreifen konnte, wenn man wirklich die Sprachkonstanten verändert. Mhm. Durch den Patch ist es jetzt aber eigentlich möglich, dass Plugins ja den eigentlichen Kommentartext nochmal komplett überarbeiten, verändern oder auch anreichern können mit zusätzlichen Informationen, die auf jeden Fall die Flexibilität deutlich erhöhen, was ausgehende gesandte E-Mails an Format besitzen.
Und da ist ein Tippfehler im Changelog.
Ich habe vorhin auch schon einen gesehen, aber ja, wer diese Tippfehler findet, der findet dann unsere versteckten Easter Eggs im Code. Also das ist alles pure Absicht.
Sehr gut.
Ja, also das ist auf jeden Fall wirklich eine hilfreiche Sache, die einige Leute eigentlich immer mal wieder im Forum auch gesagt hatten, wie sie das verändern konnten. Da war sonst immer der Tipp, naja, änders in der Sprachkonstante, das geht dann zwar auch, aber sexier ist auf jeden Fall dieser gute Commit von Only. Mhm.
Dann kommt irgendwas mit experimentelle globale Variable UTF-8.
Genau, wir hatten da im Forum mal einen sehr aktiven russischen Teilnehmer, der...
Den Lazy Badger.
Ja, genau, bei dem es leider in 60% mindestens der Fälle so war, dass man erstmal dieses Posting 5-mal lesen musste, bevor man verstanden hat, was er jetzt gerade meint oder machen will. Aber das Gute, was da draus gekommen ist, ist, dass er mit seiner russischen Sprachvariablen-Sache dafür gesorgt hat, dass die URLs jetzt so umgeschrieben werden können, dass eine Sprachdatei bestimmen kann, welche UTF-8-Zeichen durch welche anderen Latin-1-Zeichen oder ähnliches ersetzt werden können, beziehungsweise auch, dass richtig native UTF-8-Zeichen in der URL stehen können.
Es ist so cool, Leute zu haben, die in nicht westlichen Sprachen bloggen. Das, die kommen ja auf Sachen, wo du sonst nie drauf gekommen, auch so Perser und so, die kommen auf Dinger, da wärst du nie drauf gekommen.
Auch so japanische Schriftsachen. Also ich weiß noch, wir hatten da den Tadashi Yokagi, der sehr viel japanische Sachen contributed hat, auch vor mehreren Jahren schon dafür gesorgt hat, dass es überhaupt mehr UTF-8 bei uns gibt. Und das sind auch wirklich so Sachen, wir als Deutsche und die Engländer ja sowieso, die sind so verwöhnt von ihrem einfachen Zeichensatzkram. Ja. Wenn man erstmal in einer Sprache schreibt, arbeitet und liest, die wirklich in einem normalen ISO überhaupt nichts Lesbares enthält, dann sieht man dann halt erstmal, wo man wirklich noch ansetzen muss. Wir Deutschen, wenn da mal das Ü nicht stimmt in UTF-8 und irgendwelche Pi-Zeichen anzeigt, dann kann man das ja trotzdem noch halbwegs lesen. Aber für einen Russen, wo dann die Zeichen falsch ankommen, der sieht dann gerade mal gar nichts mehr.
Ja, oder du hast auch so Geschichten, Abdus Samad war immer der Experte, wenn es darum ging, die Sprachrichtung zu ändern. Also es gibt ja Sprachen, Persisch, glaube ich, zum Beispiel, die eben nicht von links nach rechts gelesen werden, sondern von rechts nach links. Und da musst du teilweise auch Sachen beachten. Das ist, kann man echt nur sagen, wenn ihr ein Open-Source-Projekt habt, besorgt euch einen Perser, einen Japaner und einen Russen. Ganz wichtig.
Sehr gut. Ja, dann das nächste ist quasi ein sehr hilfreich, um die Anzahl der Bloggerin mit SRNTPD zu vergrößern, nämlich die Option für den SMF-Importer auch Text zu importieren. SMF steht für, weiß jetzt, gute Frage,
ich
glaub, was das
Simple ist. Simple Machines Forum.
Genau.
Das ist also auch sein. Neben PHP Bulletin Board eine ganz gängige Alternative wohl für Boardsysteme. Und wir sind ja eigentlich bei den Importern, haben wir ja wirklich eine große Latte an Importern. Und da ist es natürlich schön, wenn man dann auch mal so einen Importer noch verbessern kann, dass der mehr Daten aus dem alten System rübernimmt. Und ich glaube, es ist auch ganz cool für ein Blog-System, dass es in der Lage ist, Forensysteme überhaupt zu importieren. Das ist ja auch schon mal was nicht unbedingt auf der Hand liegt.
Mhm. Und kann durchaus mal sozusagen auch hilfreich sein. Also ich kann mir bei manchen Foren durchaus vorstellen, dass ich sehr gut daraus mache, in Wirklichkeit ein Blog, weil was immer auch die Diskussionsfreudigkeit nicht mehr so hoch ist und vielleicht ich den größten Beitrag leiste und da ist einfach ein Blog halt dann vielleicht manchmal auch vorteilhafter als ein Forum zu nutzen.
Mhm. Jo.
Dann haben wir Ability to mark author groups as hidden. Also ganze Gruppen von Autoren als versteckt markieren, damit die Mitglieder dieser Gruppe nicht in dem Autorenlisting auftauchen.
Genau, ist relativ praktisch für mehr Autorenblogs, die gerne die einzelnen individuellen Beiträge von Autoren hervorheben, indem sie in den Seitenleisten oder so halt ausgeben, welche Autoren es überhaupt in dem Blog gibt, damit man auch leicht die Artikel von denen sehen kann. War halt so, dass es da leider Administratoren und eigentlich im Hintergrund agierende Autoren immer genau in derselben Hierarchie angezeigt hat, was solche redaktionellen Blogs eigentlich gar nicht wollen. Und jetzt hat man halt die Möglichkeit, solche Autoren zu verstecken. Und dann ist es auch ganz praktisch, wir haben das so implementiert, dass es nicht auf Pro-Benutzer-Ebene funktioniert, sondern dass man komplette Gruppen frei so bearbeiten kann, dass sie dieses Attribut hidden haben können oder nicht. Also man spart sich dadurch so ein bisschen die Zeit, in der man einfach Autoren diesen Gruppen zuordnen kann und dann zentral sagen kann, versteckt oder nicht versteckt. Ja.
Ja, next one is use log text anstatt text for new installations on block entry body and extended body inside database tables, was immer das jetzt alles heißen mag.
Genau, das ist eigentlich eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache, die immer wieder im Forum auch mal herkam. Meistens gab es einen Eintrag dann, der sagte, ich habe hier einen ganz langen Blog-Eintrag geschrieben und komischerweise wird der immer passgenau nach 65.536 Zeichen abgeschnitten.
Ah, die alte Geschichte,
immer,
ja.
Genau, da war meine Antwort immer, ja, ist halt leider so, dass aus Datenbankkompatibilitätsgründen wir damals alle Zeichensätze als Text angelegt haben. Das heißt, alle Datenbanktabellen haben den Block-Body und den Extended-Body mit diesem Datenbanktyp Text versehen, was den Vorteil hat, dass es Text sowohl in PostgreSQL als auch SQLite und theoretisch anderen Systemen gibt, Longtext aber eher was MySQL-spezifisches war und ist. Während aber in den anderen Blocksystemen Text schon immer viel länger war, als das, was bei MySQL der Fall ist, haben wir jetzt es endlich mal geschafft, das auch so umzustellen, dass bei der neuen Installation von Serendipity diese Datenbankspalte erhöht wird auf Longtext. Das heißt, bei jetzt dann mehrere Megabyte an Text. Ich kann die Bytegröße jetzt nicht aus dem Kopf zitieren, leider.
Aber nur bei Neuinstallationen, ne?
Nicht das gilt, soweit ich weiß, nur für Neuinstallationen. Ich habe, glaube ich, den Patch nicht so geschrieben, dass er die Datenbanktabellen verändert, weil das Problem immer ist, dass sowas gerade für SQLite und Ähnliches ein paar Probleme mit sich zieht. Und ich der Meinung war, dass die Leute, bei denen es schon bestehend ist, zum einen kann man es relativ leicht mit phpMyAdmin ändern, zum anderen habe ich mir gedacht, bei den Leuten, bei denen es jetzt auch eh noch nicht zum Tragen kommt, die können das so verändern.
Das sind ja auch
Entschuldigung.
Das sind ja auch einfach mal ein Arsch voll Zeichen. Also das musst du ja erstmal vollschreiben.
Genau, also das sind 65 Kilobyte, das heißt, das sind in der HTML-Code auf jeden Fall an die 20, 30 DIN A4-Seiten und solche Blogbeiträge liest man doch eher selten. Ist auch ein Grund dafür, dass jetzt in den fast 10 Jahren Serendipity, die ich mache, gab es das, glaube ich, 5 oder 6 Mal im Forum, dass jemand das überhaupt aufgefallen ist. Aber trotzdem, ich finde es schön. Grundsätzlich, wenn hier irgendjemand zuhört oder so, der sich darüber beschwert, das hätten wir doch auch bitte als Patch machen können, damit es für alte Installationen gilt. Wenn da genügend Leute sagen, dass das wirklich relevant ist, dann ist sowas sehr leicht nachzupatchen.
So, dann haben wir Custom PHP Sessions.
Genau. War, glaube ich, eine Sache, die auf Wunsch von Don Chambers entstanden ist, weil der Serendipity oder Plugins zumindest irgendwo fremd eingebunden hat und da das Problem hatte, dass Serendipity immer eine neue Session erstellt mit seiner eigenen Session-Benennung. Das haben wir damals so ein bisschen auch aus Sicherheitsgründen gemacht, dass Serendipity auf jeden Fall so gekapselt für sich in einer eigenen Session-Namen schreibt und nicht eventuell in Embedded-Installationen eine andere Session hijackt und vielleicht da Werte überschreibt. Das haben wir jetzt aber anders gemacht, so dass wenn tatsächlich eine Session schon besteht, während Serendipity eingebunden ist, dass es diese bestehende Session dann respektiert und es nicht überschreibt. Und das ist halt sehr wichtig, wenn man, der Don hat das, glaube ich, für ein Login-Framework genutzt. Der hatte da irgendwie eine Seite, wo er einen Login-Mechanismus, der auch sogar Serendipity unterstützt, eingesetzt hat. Ich glaube, das war auch im Zusammenhang mit seinem Magazin Kinetic Template. Aber
er hat da ein paar Leute, die das irgendwie nutzen, wo ich mir das vorstellen könnte, dass die irgendwie einen besonders sicheren Login-Mechanismus oder sowas haben wollen. Das ist teilweise in den USA, wo irgendwie Leute für größere Magazin-Geschichten nutzen oder darauf basierend. Also es ist auch halt
auf jeden Fall praktisch, dass man so Sessions, dass man Serendipity da ein bisschen besser einbinden kann, weil letztlich ist das ja unser Blog-System auch dafür gedacht, dass man es einbinden und erweitern kann und das Ganze nicht so gekapselt für sich selber steht.
Ja, das nächste ist etwas Experimentelles. Benachrichtigungsmail, Unterbrechung nach 75 Zeichen. Bevor ich das jetzt vorlese, sagst du vielleicht gleich was, Gavin, dazu.
So quoted printable.
Genau, also das Problem ist halt so ein bisschen, es gibt zigtausend verschiedene Mail-Server, die alle in ganz unterschiedlichen Formaten ihre E-Mails noch bearbeiten und nachbearbeiten. Gerade wenn man eine E-Mail hat, in der man, also ich fange nochmal ein bisschen früher an vielleicht, E-Mails sollte man grundsätzlich so schreiben, dass lange Zeilen erst im Server umgebrochen werden, damit später bei der Darstellung der Benutzer anhand seiner Bildschirmgröße selber entscheiden kann, wo der Text in einem Absatz umgebrochen wird. Das Problem davon ist einfach, dass mehrere Mail-Clients hingehen und solche automatischen Umbrüche nach definierter Zeilenlänge, also 75 Zeichen oder 79 ist das meistens bei Mail-Servern, die dann hingehen und diese Umbrüche auch wirklich in echte Umbrüche verwandeln. Das führt dann dazu, dass man teilweise doppelte Zeilenabstände hatte und um so ein Problem zu beheben, geht Serendipity jetzt hin und fügt bei solchen Quoted Printable Mails den Zeilenumbruch um. Wer das wirklich noch detaillierter lesen will in einem Changelog, da ist auch ein Verweis auf das Blog, auf den Forenartikel dazu vorhanden, wo das Ganze wahnsinnig detailliert auch nochmal durchgekaut wird. Ich bin froh, dass ich es inzwischen auch wieder vergessen habe und nicht mehr Details dazu weiß.
Ich fasse vielleicht mal zwei zusammen. Ich habe hier einmal Stricter Check für SQLite 3 Extension und dann haben wir noch was mit SQLite, was irgendwie mit einer Unterstring-Suche, da ist irgendwie wahrscheinlich ein anderer, also Prozent statt Asterisk wird irgendwas mit Variablen und Platzhaltern zu tun haben, oder?
Genau, es gibt halt diese, was hier als Secondary Matches bezeichnet ist, ist, wenn man in der Volltextsuche nach einem Begriff sucht, der null Suchergebnisse produziert, dann haben wir damals von diesem SV-Olli einen Patch bekommen, dass die, beziehungsweise es war, glaube ich, nicht ursprünglich von ihm, sondern von wahrscheinlich dem Chemiker oder Only. Satz verloren. Nee, ich wollte sagen, wenn es null Suchergebnisse gibt, dann wird die Suche nochmal ausgeführt, aber dann wird in Wirklichkeit noch eine Sternchen-Wildcard am Ende angehangen. Also wenn ich gesucht habe nach Frischfüll und dazu keinen Suchbegriff finde, dann wird automatisch nach Frischfüll-Sternchen gesucht, damit ich Frischfleisch und Frisch... Ach Mist, jetzt gibt es nichts weiteres, was mit Frischfüll anfangen könnte.
Frischfleisch-Schlachter, Herstellungsbeauftragter...
Schifffahrtskapitän, ja. Genau.
Genau.
Naja, jedenfalls ist...
Auf alle Fälle sehr sinnvoll.
Genau, der war halt dann erforderlich, weil diese Syntax mit Sternchen und Prozent sich bei SQLite und MySQL unterscheidet und der Patch war eher MySQL-lastig und hat da mit SQLite nicht so funktioniert, wie wir das ursprünglich wollten. Mhm. Genau, und die andere Sache, die du angesprochen hast, Matthias, ist, dass diese SQLite 3 Extension, die liegt in PHP einmal als funktionales Interface vor, also Funktionen, die man einfach aufrufen kann, genauso wie MySQL und so, wie wir das derzeit nutzen. Und die andere ist eine objektorientierte Syntax, die wir aber nicht nutzen, weil die einfach nicht so kompatibel wäre für unser funktional orientiertes Interface.
Aber könnte mal lustig werden, wenn es komplett auf PHP 5 geht, oder?
Nee, also das Problem ist eher, wir brauchen funktionales Interface, weil wir intern Datenbankabfragen und so mit Funktionen durchführen und da keine Objekte durchreichen. Das stammt natürlich noch aus den PHP 4-Zeiten, aber der Nachteil, wenn wir das umstellen würden, wäre eigentlich, dass man ja alle Plugins neu schreiben müsste, weil man dann den Datenbank-Layer anders ansprechen muss.
Das lassen wir besser.
Ja, das Problem ist halt einfach, ein Datenbank-Layer sollte aus meiner persönlichen Meinung her so leichtgewichtig sein wie möglich. Wir sind halt ein Framework, was auch ein bisschen auf Speed dann achten muss, weil einfach so viel abgeht an Dynamik. Und da tut es auch manchmal schon ein bisschen weh, schön sexy objektorientiert zu arbeiten, weil man dann so viel an Objekten durchreichen muss, wofür das ja der derzeitige Code einfach nicht gedacht ist, dass wir dann eine Ausweichmethode suchen würden, wo Objektorientierung gar keinen Sinn macht und auch nur Nachteile mit sich bringen würde. Und
ist ja auch einfach mal Quatsch. Ich meine, erstens ist SQLite jetzt nicht unbedingt die primäre Datenbankwahl.
Achso, das meine Aussage galt jetzt so grundsätzlich auf Datenbank-Layer. So. Also genauso wie SQLite 3 ein objektorientiertes Interface bietet, gibt es das auch für PostgreSQL und MySQL. Das sind diese PDO-Formen, die haben auch grundsätzlich eine objektorientierte Ansteuerungsmöglichkeit. Aber man hat aus meiner Sicht keinen Vorteil. Da kann man jetzt wunderbar theoretische Debatten drüber führen. Aber
ja, aber spätestens alle, die jetzt schon sagen, oh, reden die nur von was anderem als Programmieren. Jetzt kommt was, was jeder brauchen kann.
Genau, und jetzt weiß ich schon wieder etwas, wie St. Entwis Plugin auf Deutsch heißt.
Na, oder die, wie letzten, das Plugin. Die letzten Einträge.
Genau.
Ja. Das und kann das jetzt was.
Kann jetzt eine Category ID auslesen.
Genau, das ist das klingt jetzt erstmal nicht so spannend, ist auch eher nur für Randfälle gedacht, nämlich für die, in denen man das Plugin erweiterte Eigenschaften für Kategorien benutzt und dann dafür sorgen will, dass zum Beispiel in speziellen, also Artikel, die speziellen Kategorien angehören, irgendwie unterschiedlich dargestellt werden. Früher hat dieses erweiterte Kategorien-Plugin das auch schon selber so gemacht, dass es erkannt hat, es wird ein einzelner Beitrag in der Detailansicht angezeigt, der gehört zu einer Kategorie X, dann setze ich insgesamt den Kontext auf diese Kategorie. Das macht jetzt aber auch der Serendipity-Kern und das sorgt dann wiederum im Umkehrschluss dafür, dass das Plugin, was die letzten Einträge anzeigt, da gibt es halt ein Plugin, das sagt hier, das sind die 10 letzten Einträge dieses Blocks. Das hat es früher immer pauschal angezeigt für das ganze Block und das kann jetzt in der Einzelansicht eines Artikels die aktuelle Kategorie mit einbeziehen. Das heißt, ich habe einen Artikel in Kategorie X geschrieben, rufe den Artikel auf und sehe dann nur noch die letzten 10 Blog-Einträge in dieser Kategorie X und nicht vielleicht in allen Kategorien, die mich gerade in dem Fall, während ich diesen Artikel lese, gar nicht mehr interessieren. Muss ich mich mal ein bisschen beherrschen oder kommt man mit? Also,
ich komme mit und wollte eigentlich nur erwähnen, dass gerade sagen, dieses Kategorienhandling inklusive auch der Zuordnung von unterschiedlichen Templates zu Kategorien etwas ist, was anscheinend Serendipity noch immer auszeichnet gegenüber zum Beispiel dem Ding, das da WordPress heißt.
Und da kannst du dir so schnell in den Fuß schießen mit diesem Plugin, das ist so gefährlich.
Das vielleicht schon, aber prinzipiell geht's einmal. Ja. Also ich habe jetzt vor kurzem wieder mal mit jemandem darüber diskutiert, die halt quasi ein Multithemen-Blog führt halt auf einer WordPress-Installation und da ist das Zuordnen anscheinend von Kategorie, also Eigenschaften zu einer Kategorie und auch Templates und so weiter, eine etwas komplexere Sache, als nur ein bisschen halt im Backend herumzufummeln.
Ja, ich glaube auch bei WordPress arbeitet das eher auf der grundlegenden Annahme, dass das alles über ein eigenes Template abgebunden wird, dass das dann wiederum die Kategorien abfeiert und Sachen unterschiedlich darstellt. Wir haben halt wirklich den Vorteil, man kann komplett andere Templates benutzen und aktivieren in Abhängigkeit von der Kategorie.
Genau. Und auch den Blog einträgt. Das ist etwas schon durchaus Herausragendes, was für manche durchaus ein Argument für Serendipity wäre.
So, dann gab es offensichtlich ein Problem mit der Darstellung einer URL, wenn der Pfadname der Domain mit einer Zahl anfängt.
Genau, es gibt halt grundsätzlich, Serendipity benutzt verschiedene reguläre Ausdrücke, um verschiedene URL-Muster zu erkennen. Das heißt, Man hat diese URLs, die heißen /archive/2005/2020 oder so, die dann die URL-Muster abbilden, die dann die Inhalte darstellen. Dasselbe gibt es dann auch für Autoren und für RSS-Feeds und Ähnlichem. Und es gab einen Bug, der dafür gesorgt hat, dass diese Autoren-URL falsch gemappt wurde, indem nämlich auch die Domain mit abgefragt wurde, statt die tatsächliche URL. Und wenn das dann noch mit einer Nummer angefangen hat, dann wurde der Autor immer auf diese Domainzahl gesetzt, statt auf die tatsächliche Autoren-ID. Das ist jetzt, klingt total abstrus, und ich glaube, auch so ein Bug betrifft wahrscheinlich 0,0000001% der Benutzer von Serendipity. Aber spricht halt auch so ein bisschen dafür, dass wir uns da im Forum auch immer reinbeißen, wenn jemand so ein abstruses Problem hat und sagt, hier, das XY klappt nicht bei mir, dann fühle ich mich da eigentlich meistens in der Ehre gepackt, das Problem auch so tiefgehend wie möglich zu analysieren, und dann werden auch solche Bugs später in das System zurückgeführt, und dann gibt es mir schon Befriedigung.
Das ist aber nicht diese Geschichte, was Dirk und sein Kompagnon hatten mit ihrem Admin-Stories-Blog, oder?
Das glaube ich nicht, weil da jetzt keine Zahl in der Domain war.
Nee, aber irgendwas, bei denen war ja sowas Ähnliches irgendwie, dass die Domain ist adminstories.de, glaube ich, und die hatten irgendwie Schwierigkeiten mit dieser Kurz-URL für den Anmeldebildschirm.
Ja, genau, das hing da dann, glaube ich, damit auch zusammen, dass die Domain Admin enthielt oder so, und ich glaube sogar, wenn wir gleich noch weiter schauen, könnte dieser Bugfix da noch erwähnt werden.
Kommt bestimmt noch.
Ja, jetzt kommt sowieso was ich keine Ahnung habe, wie ich das überhaupt erklären soll.
Ja, es geht halt, fiesen Referrer-Spam, der eigentlich nur dann offensichtlich wird, wenn man das Plugin Letzte Referrer einsetzt. Mit dem kann man halt sehen, welche anderen Blogs auf das eigene Blog linken, und diese Inhalte werden dann in einer Blog-Seitenleiste angezeigt. Dadurch kann der Besucher dann halt auch so ein bisschen sehen, wer linkt denn alles hier auf das Blog und nicht nur der Admin.
Dazu passend übrigens, zwei darüber wird jetzt in Kommentarbenachrichtigungen der Referrer mit ausgegeben. Was sehr praktisch, glaube ich, für viele Leute
genau,
ist.
Genau, weil man sieht dann, von wo der Besuchende, der den Kommentar hinterlassen hat, gekommen ist. Und dann kann man halt direkt auch schon sehen, ach, das ist wieder einer von den Leuten, die hier aus dem Forum auf meinen Blog kamen. Ist eine spannende Information, finde ich, wo man auch so ein bisschen sehen kann, wie werden die Benutzer auf meine Seite geleitet.
Ja, oder ist das wieder jemand, der nach bestimmten Begriffen in Google sucht und die so eindeutig danach ausschauen, als wenn er nur halt seinen Spam absetzen möchte?
Genau, und das, dieser andere Bugfix, über den wir jetzt ursprünglich gesprochen haben, der geht so ein Spam-Problem an, weil es halt dazu kommt, dass diese Referrer auch leicht gefaked werden können, und dann überträgt jemand einfach als Referrer Fentamine, Vitalis, Vixalis, was weiß ich nicht, es da so gibt, und das wird dann in meinem Blog angezeigt und dann auch noch auf die URL von denen, möchte man eigentlich nicht. Deswegen, eigentlich ist das auch der Grund, warum ich grundsätzlich davon abrate, dieses Referrer-Statistik-Plugin für die eigene Blogseite einzubinden. Das Ganze haben wir jetzt auf 255 Zeichen auch beschränkt, weil es sonst halt möglich war, dass man da ja übermäßig lange Inhalte drüber gespammt hat. Und das wiederum hat in der Datenbankabfrage auch Probleme gemacht, weil ein Indexschlüssel auf diesem Query-String, also der URL-Variable, liegt. Und wenn der länger war, dann hat es dazu geführt, dass Indexe nicht genutzt werden konnten in der Datenbank. Und weil, ja, mehr als 255 Zeichen an dieser Stelle sowieso keinen Sinn machen, haben wir das jetzt truncated, damit es da keine Datenbankprobleme mehr gibt.
Gut. Seitenleisten-Plugin-Suche. Volltext-Option. Heißt?
Eine gute Frage. Da müsste ich wahrscheinlich jetzt mal gerade ganz schnell die URL zu
aufrufen. Er kann halt auch nicht alles wissen.
Genau. Ich glaube, da ging es aber darum, dass man jetzt ihm angeben kann, ob er in der SQL-Abfrage ein Match against Fulltext und so macht, was in MySQL gegeben ist, um zügig die Datenbankabfrage zu machen, während andere Datenbanksysteme so eine komplette Match-Abfrage eigentlich durchführen. Und jetzt gucke ich mal Search Full Text.
Suche scheint ja generell schwierig zu sein, weil wir, ich habe so immer den Eindruck, es sind noch relativ viele Leute, die aufschlagen im Forum haben, irgendwie die Suche funktioniert nicht oder liefert nicht die Ergebnisse, die man erwarten würde.
Genau, ganz häufig liegt das so ein bisschen daran, dass die MySQL-Suche so ein bisschen versucht mitzudenken und bei den Wörtern zum Beispiel Sachen, Suchergebnisse ausschließt, wo das Suchwort in jedem Blogartikel vorkommt. Das ist so ein bisschen das Hauptproblem. Das andere Hauptproblem ist, dass die Suche erst anfängt zu arbeiten, wenn man 3-4 Blog-Einträge hat. Und bei nur 3 Einträgen denkt er, wenn ich jetzt einen davon wiedergebe, ist die relative Masse dieser Einträge zu hoch, als dass es ein realistisches Suchergebnis sein könnte. Das ist so ein bisschen die Gefahr. Ich glaube, ich kann jetzt, Only hat hier einen längeren Patch geschrieben zu, ich müsste da jetzt wahrscheinlich zu viel lesen, was möglicherweise. Platz stecken,
wir haben noch ein paar Sachen.
Genau, jetzt im Zuge der anderen Sachen. Also Only, ne, hier nicht bös gemeint, aber ich glaube, das war eine der komplexeren Sachen, wo ich mich sehr gefreut habe, dass du da Zeit und Energie reingesteckt hast, aber bei mir ist nicht ganz viel hängen geblieben.
Der Only kann uns ja mal ein Soundfile schicken, wo er uns das speziell die Suche mal erklärt.
Ja, natürlich.
Das ist ein gutes Zeichen eigentlich, dass es solche Fixes gibt, wo du sagst, da muss ich erstmal nachlesen. So, weil das heißt, weißt du, so Zentralisierung. Garvin weiß nicht alles.
Finde ich gut. Wenigstens ist schön im Changelog bei den Sachen, die man nicht sofort versteht, noch ein URL-Verweis drin, dass man bei Interesse das nochmal nachlesen kann. Mhm.
Können wir vielleicht generell mal irgendwie sagen, so für Leute, die mit Autoren und auch ihre eigenen Dinge hier eintragen wollen würden, ehe die da Romane schreiben, einfach irgendwie, wenn es geht, eine Forums-URL dazusetzen und gut.
Ja, genau. Dann gibt es hier Recent Entry Properties, now recognizes multilingual titles. Das ist auch, glaube ich, ein
Danke fürs Vorlesen.
Ich glaube, das war nicht gut vorgelesen, aber egal. War auch ein Patch, der, glaube ich, im Zuge von Lazy Badger oder so entstanden ist. Und zwar gibt es da die Möglichkeit, dass die das Multilingual-Plugin ermöglicht es, jedem Blog-Eintrag in verschiedenen Sprachvarianten unterschiedliche Titel zu haben. Und das Plugin, worüber wir vorhin gesprochen haben, dieses Recent Entries-Ding, das die letzten Artikel anzeigt, das hat immer nur den Standardtitel vom Blog-Eintrag ausgelesen. Und das ist jetzt so geändert worden, dass es auch den mehrsprachigen Titel ausliest. Grundsätzlich gibt es halt, also gerade bei der Mehrsprachigkeit, weil das was ist, was per Plugin nachgereicht wurde, sicherlich einige Stellen und auch andere Plugins, die das nicht berücksichtigen. Da ist es immer schön, wenn die Benutzer sagen, hier, ich benutze das und das und bräuchte das deswegen. Meistens ist das nicht viel Arbeit, das einzupatchen, aber es wäre viel Arbeit, alle Plugins darauf zu analysieren, wo das Ganze noch nicht klappt. Da ist Feedback immer schön, einfach, dass jemand die Hand hebt und sagt, hier XY tut's noch nicht so. Und dann sitzt man da gerade mal 5 Minuten dran und macht jemandem das Leben einfacher. Ja.
Lass uns mal, die Nächsten hören sich irgendwie so an, als ob wir da nicht 5 Stunden drüber sprechen müssen. Also offensichtlich war im Karma-Rating-Plugin, das ist diese Geschichte mit den Sternchen und dem Eintrag, ne, wo man einen Eintrag bewerten kann. Da war also offensichtlich eine fehlende Übersetzung, die korrigiert ist, und dann haben wir hier irgendwas, was ich überhaupt nicht verstehe. Es hört sich nach Hacker-Kram an.
Nee, gar nicht unbedingt. Das ist was, was eigentlich ganz cool ist. Wir haben halt in unseren Plugin-Code immer gewisse Zeilen, die am Anfang jedes Plugins eigentlich identisch aussehen. Hauptsächlich war das der Teil, der Sprachdateien lädt und guckt, gibt es eine andere Sprache, und wenn ja, dann lad die Dateien, und wenn nein, lad auch zusätzlich nochmal die englische Sprachkonstanten drüber. Das ist halt Code, den jeder per Copy and Paste, wenn er mal ein Plugin erstellt hat, übernommen hat, was natürlich total redundant ist. Und deswegen sind wir jetzt hingegangen für neue Versionen und haben eine eigene Plugin-API-Funktion dazu erstellt, dass man das nicht mehr selber so machen muss, sondern dann quasi nur noch Serendipity Load Language oder so benutzen kann, und dann wird automatisch die richtige Sprachdatei reingeladen. Das haben wir jetzt noch nicht bei den externen Plugins überall eingefügt, weil sonst halt jedes Plugin nur noch mit Serendipity 1.6 funktionieren würde. Ist also etwas, was sich eher mittel- bis langfristig dann äußern wird, dass neue Plugins, die dann vielleicht auch nur unter 1.6 funktionieren, so eine Funktionalität benutzen können. Also es macht halt einfach den Code ein bisschen schlanker und vereinfacht das, was häufiger identisch vorkommt. Ja.
So, und jetzt kommt ein großes Ding.
Genau, da kann jetzt sicherlich der Matthias mal viel von erzählen.
Naja, was heißt viel? Das ist was, was ich schon immer mal haben wollte, sozusagen. Und jetzt haben wir es. Wir haben ganz, also was immer wieder aufkommt, wenn es darum geht, Vergleich Blocksystem CMS oder auch Vergleich zu DPD WordPress, ist diese Fähigkeit, eine Navigation idealerweise auch noch automatisch generieren zu lassen. Und was wir jetzt haben, es gab dann irgendwann diese Lösung, die wir, glaube ich, schon vor Bulletproof entwickelt hatten, dass es so eine integrierte Navigation gibt, wo man halt einstellen kann, okay, ich will in meiner Navigationsleiste, die heute eigentlich jedes Blog hat, so und so viele Links haben und die sollen den und den Linktext haben und das soll die URL dahinter sein. Das war ja schon mal ein Riesenschritt, weil vorher musste man das von Hand in Template-Dateien ändern und das war ein fürchterliches Gefummel und noch mehr Erklärerei. Und das haben wir jetzt in den Kern gepackt. Und das heißt, wir haben jetzt eine sogenannte globale Navigation. Das heißt, wenn jemand jetzt, was viele Leute gerade am Anfang machen, alle 3 Tage mal das Template wechseln, dann müssen sie zum Beispiel nicht mehr die Navigation umstellen, weil die Navigation ist zentral. Wenn das wenn das Template diese globale Navigation nutzt.
Ein weiterer Vorteil vielleicht ist nicht nur, wenn man so alle paar Tage ein Template wechseln will, sondern auch im Zusammenhang mit der kategoriebasierten Template-Änderung. Wenn ich also 3 verschiedene Templates habe, die ein bisschen anders aussehen jeweils, die aber eine identische Navigation immer haben sollen, dann wäre es ja doof, wenn ich in 3 Templates jedes Mal die Navigation pflegen muss. Das geht jetzt dann alles über eine zentrale Navigation, die template-unabhängig dann wirklich immer eingebunden werden kann.
Und das kleine Fehlerchen, was es da gab, ist jetzt auch schon korrigiert.
Genau, es gab, heute ist mir das bekannt geworden, einen kleinen Fehler, der dafür gesorgt hat, dass wenn man ein altes Blog hatte, wo man schon mal die Bulletproof-Navigation genutzt hat, da der Code auf der Bulletproof-Navigation aufsetzt und wir den davon genutzt haben, ist der auch kompatibel dazu eigentlich. Das heißt, die Werte werden von Bulletproof ausgelesen und wenn sie gespeichert werden, werden sie aber als globaler Wert abgespeichert. Und der lokale Version, der lokale Eintrag für Bulletproof bleibt weiterhin bestehen und wird dann auch beim nächsten Mal wieder ausgelesen. Das heißt, man hat so ein Perpetuum mobile, das dazu führt, dass man zwar Änderungen global speichern kann, aber die lokalen Vorrang haben. Und dafür gibt es jetzt...
Das Ding war...
Das ist auch ein bisschen böse herauszufinden gewesen, weil als wir das damals gepatcht haben, was auch so ein bisschen Mühe war und wo auch der Timbaloo viel geholfen hat, das war halt damals ein bisschen frickelig überhaupt.
Da haben wir drin rumgefrickelt, das war nicht lustig.
Genau, es gab da halt so einen ganz, ganz doofen Bug, der dazu immer, auch in der Vergangenheit hat das schon dazu geführt, wenn man eine neue Anzahl der Navigationslinks eingetragen hat. Also sagen wir, ich habe erst 5 und denke mir dann irgendwann, naja, jetzt will ich 7 haben. Dann habe ich die Zahl 7 eingetragen und gespeichert und dann wurden mir aber trotzdem nur 5 Navi-Punkte angezeigt. Das war immer so ein bisschen komisch. Es wurde zwar beschrieben, hier, du musst die Seite neu laden, damit du dann alle 7 eingeben kannst. Und das ist jetzt auch...
Und wir hatten einen komischen Patch dafür von Abdus Samad, wo alle schon dachten, oh, ist gelöst. Und dann stellt sich raus, oh, Scheunentor, Sicherheitslücke. Also das war schon immer irgendwie eine trickige Kiste, aber jetzt haben wir es hoffentlich.
Ja, also ich glaube, das sollte jetzt erschlagen sein und auch dieses andere Problem gerade eben mit dieser Reihenfolge ist jetzt in Serendipity 1.6.1, was halt ja natürlich noch in Entwicklung ist, ist aber da schon committed und alle Leute, die Probleme haben sollten damit genau, können sich grundsätzlich die aktuelle Datei aus dem Repository, dazu kommen wir gleich auch nochmal runterladen. Und ich glaube aber eigentlich, dass es nur sehr wenige Leute überhaupt wirklich betreffen wird. Und
du musst ja vorher Bulletproof benutzt haben.
Genau, das muss man benutzt haben. Und dann muss man bei dem anderen Template auch unterschiedliche Sachen eintragen wollen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das zum Tragen kommt, ist gering. Und selbst dann kann man auch eigentlich per PHP im Admin noch ganz leicht den lokalen Wert löschen. Und braucht dann noch nicht mal den neuen Patch eigentlich. Also das ist eher so eine Convenience-Lösung, die ich jetzt noch committed habe.
Dafür machen wir keinen Point-Release.
So sieht's aus. Also Point-Release sowieso. Mein grundsätzliches Vorgehen also ist immer, wenn man ein Release gemacht hat, es gibt nie ein bugfreies Release, es gibt da auch immer neue Bugs, die schon seit Ewigkeiten drin sind. Und deswegen ist es immer unvermeidlich, dass es ein Point-Release geben wird. Das Problem ist einfach nur, dass man so ein Point Release natürlich nicht direkt nach einem neuen Release rausgeben will, weil man will nicht alle Leute wieder durch den Upgrade-Prozess, auch wenn er nur maximal 5 Minuten dauert, jagen, sondern will halt so ein bisschen warten, dass auch noch andere Bugs kommen, die man dann fixen kann. Und dann kann man, so war es bisher, glaube ich, immer so ja, 1-2 Monate danach, dann kann man mal ein richtiges Point Release rausgeben, wo dann auch noch mehr Sachen gefixt sind. Weil es hilft ja keinem was, wenn man ständig seinen Blog aktualisieren muss, weil irgendwelche Mini-Patches rauskommen, die einen selber gar nicht betreffen.
Das hatte Piwik mal eine Zeit lang, war ganz schlimm. Ja. Also wir alle 3 Tage neues Piwik-Update eingespielt. Danach habe ich es, glaube ich, auch gekickt.
Weil das da natürlich, glaube ich, auch teilweise sicherheitsrelevante Sachen sind. Also wenn jetzt irgendwo ein sehr großer Sicherheitspatch, Sicherheitshack rauskommen würde, wovon ich natürlich niemals hoffe, aber wenn es so wäre, ist bisher so gewesen, dass wir innerhalb von 24 Stunden dann ein neues Release gemacht haben, das diesen Fix dann auch publiziert. Ja. RSS Feed Timestamp properly calculates offset.
Klingt auch wieder nach so einem Finden nur Leute raus, die in einer anderen Zeitzone sitzen.
Genau, weil Serendipity ermöglicht ja, dass man da ein Timezone Offset einstellt. Das heißt, man gibt an, wie viele Stunden der Server vor oder nach meiner lokalen Zeit liegt, damit ich die Blog-Einträge nicht in der Zeitzone des Servers darstelle, sondern in der, wo ich als Redakteur das Interesse habe, das zu lesen. Das ging damals für Blog-Einträge wunderbar. Im RSS-Feed wurde der Timestamp aber nicht mit dem richtigen Offset reingeschrieben. Das hat der Abdusamad gefunden und auch selber behoben und wurde dann auch mit natürlich offiziell reingepatcht.
Jo. Gut. Kommt wieder was mit Suchergebnissen?
Das ist
genau,
sieht auch wieder aus nach Vervollständigung.
Genau, ist eigentlich auch nur eine Erweiterung des alten Patches, der dafür dann sorgt, dass diese Sternchensucherweiterung nicht auf Folgeseiten wäre, die eventuell korrekt keine weiteren Suchergebnisse erzeugen. Das merkt man dann, wenn ein Google-Crawler oder so eine andere Seite als Zielseite angibt und dann so zu einer Dauerschleife führen würde. Dann haben wir Fix New Line Before XML Tag. Es gab halt an manchen Stellen ein Problem, dass wenn vor dem ersten XML Tag ein Leerzeichen kommt, dass der Browser oder andere Systeme das nicht richtig validieren können. Ich glaube, in dem Fall war eine New Line in irgendeiner Sprachdatei drin. Der Changelog-Eintrag sagt das jetzt nicht mehr so detailliert, aber ich glaube, das ist dann auch nicht weiter schlimm, so behoben und dürfte dann nicht mehr auftreten. Ein paar PDO-SQLite-Patches hier auch wieder die SQLite betreffen. Ah, jetzt kann vielleicht Matthias nochmal, der war damals, glaube ich, auch stark involviert da drin.
Ja, das war ein Highlight. Das ist uns aufgefallen, glaube ich, als der Internet Explorer 9 rauskam. Und dann meldeten sich ein paar Leute und sagten irgendwie hier, mein Blog ist im war das nicht der Milos vom Trendlupe-Blog, was auch ein relativ großes Blog ist, der das als erster sagte oder was? Jedenfalls wurde ein Blog komplett ohne Stylesheet, also ohne optische Gestaltung, keine Farben, kein nix, angezeigt, aber nur im Internet Explorer 9. Und das habe ich irgendwie abends vom Rechner mitgekriegt und dann irgendwie einen ganzen Haufen, haben wir auch schon mal hier im Podcast erwähnt, und irgendwie einen ganzen Haufen Blogs durchgehampelt und dann auch noch festgestellt, es ist aber nicht bei jedem Blog. Und dann sind wir irgendwie dahinter gekommen, dass das irgendwas damit zu tun hat, wie wir das kombinierte Stylesheet, was aus dem Template-Stylesheet und dem Plugin-Stylesheet zusammengesetzt wird, ausliefern und wie bestimmte Server, die eben unter anderem die berüchtigten 1&1-Server sind, weswegen wir jetzt ihnen zu Ehren die Option danach benannt haben, bei deren Konfiguration stimmt irgendwas nicht und das muss Garvin erklären, weil ich habe es schon wieder verdrängt.
Ich habe es ehrlich gesagt auch so ein bisschen verdrängt.
Das war Multiviews, oder?
Ja, das hing mit den Multiviews auf jeden Fall zusammen und die dafür gesorgt haben, dass ein anderer Content-Type ausgeliefert wurde. Und weil der IE9 halt so ein Content-Type-Nazi ist, der irgendwie alles außer Text-CSS nicht durchlässt, war das so. Und ich glaube auch, diese Permalink-Patterns, die wurden dann so, da gibt es auch, glaube ich, einen dedizierten Blog-Eintrag bei uns, also vielleicht verlieren wir da jetzt nicht mehr zu viele Worte drüber, weil das doch ein bisschen zurückliegt und die es interessiert, die haben es vielleicht damals schon gehört.
Es ist eh so, also ganz ehrlich, spätestens seitdem sage ich, lass die Finger von 1&1. Ich habe es heute erst wieder gehört von einem Kollegen über Twitter, der den ganzen Tag damit verbracht hat, einen Fehler auf 1&1-Servern hinterher zu latschen, wo ich vergesse, es ging irgendwie um MySQL und die Fahrtangabe wurde geändert, aber die haben es nicht irgendwie für nötig gehalten, das mal zu verkünden. Und
ja, man muss bei 1&1 natürlich halt ganz klar sagen, dass die Millionen von einfachen Webseiten hosten und einfach der pure deutsche Massenhoster sind, die überhaupt gar nicht so viel Manpower haben können, um so auf individuelle Serendipity-Blog-Probleme oder was weiß ich was einzugehen. Also jeder, der ein bisschen was halt von seinem Server erwartet und vielleicht auch ein bisschen Konfigurationsmöglichkeiten sucht, der ist bei 1&1 natürlich jetzt nicht so gut aufgehoben. Wenn er aber ich glaube halt, das ist auch nicht so richtig die Zielgruppe von 1&1.
Und nein.
Ja. Also die Hoster-Frage ist da kann man auch sicherlich ein eigenes Podcast-Thema zu machen.
Das sollten wir mal machen, ja.
Gut, schreiben wir uns auf. Ja. Das nächste, da geht es um ein.
Genau, das war, glaube ich, sogar ein Wunsch von dir, Matthias.
Das ist so toll, das ist so toll. Ja, das ist großartig.
Das ist spannend, da stehen Dinge, die ich nicht verstehe, aber die angeblich groß. Also ich freue mich, dass wir diesen Podcast machen, weil wenn ich es nur gelesen hätte, hätte ich es einfach nur so überlesen und dachte, gut, da wird irgendeine kleine Variable was geändert und das wird jetzt nicht der große Hit sein, aber jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt.
Das ist toll. Das ist etwas, was ich mir lange gewünscht habe und zwar, ich hoffe, ich erinnere das jetzt auch richtig. Es gibt so bestimmte, wenn man beim Template-Schreiben in die etwas fortgeschrittenen Gefilde vordringt und sich an so Geschichten wagt, wie zum Beispiel dieses Mimbo-Magazin-Template, was ich mal gemacht habe, oder das berühmte Hemingway-Template von Carl Galloway, was ich immer noch angehenden Template-Autoren gerne als Lernquelle empfehle, weil es wirklich tolle Sachen macht. Dann lernt man irgendwann, dass unsere Dokumentation nicht so vollständig ist, wie es sein sollte. Und dann lernt man, dass es ganz tolle Tricks gibt, die man machen kann. Und unter anderem gibt es eben die Funktion Serendipity Show Plugin, mit der es möglich ist, Plugins auch außerhalb der Seitenleisten auszugeben. Das ist total cool, wenn man so Magazingeschichten machen will. Wenn man also zum Beispiel dafür sorgen, was man ganz oft sieht, ist, dass der letzte Tweet eines Bloggers im Kopfbereich ausgegeben wird. Und dann noch irgendwie schön gestaltet in so einer Sprechblase mit so einem kleinen blauen Vogel dran oder irgend sowas. Und dann kann man natürlich hingehen und kann sagen, okay, dann baue ich mir da oben eine zusätzliche Seitenleiste und da schiebe ich nur dieses eine Plugin rein. Aber sehr viel bequemer ist natürlich einfach als Template-Autor zu sagen, und an der Stelle soll das und das Plugin ausgegeben werden. Das wird eventuell problematisch, weil es ja für Plugins eine Template-Datei gibt. Das ist die sidebar.tpl. Und jetzt kann ich hingehen und kann dieser Funktion Serendipity Show Plugin sagen, gib dieses und jenes Plugin dort aus, aber nutze dafür eine andere Template-Datei.
Ah.
Und dann kann ich es ein bisschen anders formatieren. Ich muss nicht die exakte Formatierung der Seitenleisten-Plugins übernehmen. Ich kann den ausgebenden HTML-Code ein bisschen beeinflussen. Ich kann aber vor allen Dingen mir andere. Ich könnte ansonsten auch hingehen und es rein über CSS anders ausgeben lassen. Das wird aber von den Selektoren her, die ich benutzen muss, viel, 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 viel komplizierter und ich komme in diese Selektorenhölle, dass ich irgendwelche Sachen nicht mehr überschreiben kann und muss dann dieses böse Important benutzen. Und das fällt alles weg, weil ich einfach sagen kann, hey, eigenes Template, Thema durch. Das ist total super.
Ja.
Alle Klarheiten beseitigt.
Da ist jetzt keiner so begeistert von wie ich. Ich merke das.
Nein, nein, nein. Oh ja. Ich bin ja wirklich fasziniert, dass so eine kleine Zeile an Änderungen, die mir nicht viel gesagt hätte, viel mehr bedeutet, was mir durchaus halt etwas sagt und wo ich sage, das ist eine coole Sache, was man damit eigentlich alles machen kann.
Ja, das ist wie hier, ne? Allow to moderate multiple selected comments.
Genau, das hört kann endlich mal an, jemand ohne Programmierkenntnisse komplett nachvollziehen. Da ist es halt einfach so, dass jetzt bei der Kommentarmoderation, wo man also sehen kann, wer hat neue Kommentare geschrieben in meinem Blog und welche muss ich freischalten, das hat man vorher immer, ich habe es immer empfohlen, mit mittlerem Mausklick und so auf die Approved oder Freischalten und nicht freischalten Links zu klicken, damit sie in einem neuen Tab aufgehen und man sich so mehrfach durchklicken kann. Da haben sich aber viele Leute eher ein bisschen drüber mokiert und haben gemeint, nee, wir wollen jetzt, und so ist es eingebunden, eine Checkbox haben vor jedem Kommentar, dann kann ich mehrere Kommentare damit auscheckern, dann kann ich direkt auf diese ausgewählten Kommentare sagen, freischalten oder nicht freischalten oder löschen oder was auch immer, alles, was es an Optionen dafür gibt.
Das war jetzt zu einfach zu verstehen. Lass uns mal wieder was Kompliziertes machen hier. API Logic to allow the core to utilize event hooks with internal function calls. Herr Hicking, bitte.
Genau. Standardmäßig ist es halt so, dass jedes Mal, wenn ein Serendipity-Event-Hook kommt, wo man irgendein Event ausführt, was dann Plugins bearbeiten können, dass dafür wirklich ein Plugin existieren muss, um die Funktion auszuführen. Klassisches Beispiel, es gibt den Event-Hook Frontend-Header, der sorgt dafür, dass in der Template-Datei an der Stelle, wo der Head-Bereich steht, ein Plugin beliebige Head-Angaben einbinden kann. Das wird dann klassisch dazu benutzt, um CSS oder JavaScript reinzuladen. Das ist für Plugins natürlich total komfortabel und super. Und jetzt sind wir im Zuge der Implementation von, da muss ich jetzt leider auch vorgreifen, jQuery, dazu hingegangen, dass der Kern sich darum kümmert, in jedem Template die jQuery-Bibliothek einzubinden. Dafür gibt es ja jetzt schon einen Event-Hook, den man nutzen könnte. Es ist aber leider so, dass der Kern ja selber kein Plugin ist und deswegen hätte man ohne ein weiteres Plugin an der Stelle gar nichts ausnehmen können. Da hätten wir jetzt hingehen können und hätten ein neues, standardmäßig aktiviertes Plugin entwickeln können, was nur dafür da ist, um jQuery auszugeben. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen von hinten durch den Kopf ins Auge und wieder zurück. Und deswegen habe ich den Kern so gepatcht, dass es die Möglichkeit gibt, mit einer normalen Funktion innerhalb des Serendipity-Kerns auch solche Event-Hooks auszuführen. Das ist jetzt auch schon ein paar Monate her, deswegen weiß ich die genauen Funktionsnamen nicht, aber die heißen jetzt halt auch so wie Internal Event unterstrich Frontend unterstrich Header. Und alles, was der Kern in dieser Funktion tut, nämlich in dem Fall bisher nur jQuery ausgeben, kann so ausgeführt werden, als wäre es ein Plugin.
So, und wer es noch nicht mitgekriegt hat, ab 1.6 haben wir jQuery an Bord.
Yay, jQuery! Ja. Also ich kann mich noch erinnern, als wir damals angefangen haben mit Serendipity, da gab es hier so einen neumodischen Schnickschnack wie jQuery und Prototype nicht. Damals, wir hatten ja noch nichts, hatten wir also nur unseren eigenen JavaScript-Code und Document GetElement by ID war unser größter Freund überhaupt.
Vielleicht erklären wir mal kurz für die Leute, die jetzt schon wieder gehen wegen Programmierkram, was jQuery ist und warum das so toll ist und warum wir alle total begeistert sind und uns fast in die Hose machen vor Freude, dass wir jetzt jQuery haben.
JQuery, erzähl's mir das.
jQuery ist ein JavaScript-Framework. Das heißt, es
macht unser aller Leben einfacher.
Es macht unser aller Leben, Entschuldigung, unser aller Leben fürchterlich viel einfacher. Das ist ein bisschen so.
Eigentlich ist es wie eine erweiterte JavaScript-Sprache, weil die Browserhersteller damals alles von JavaScript so abstrahiert haben, dass man zwar alles damit machen kann, aber es in der Benutzung einfach wahnsinnig viel Code produziert. Und es gibt halt dieses Document GetElement by ID, damit kann man mit JavaScript so eine ganz normale Diff-Element oder andere Elemente aufrufen. Und das ist aber relativ schmerzhaft, wenn man mehrere Elemente verändern will, weil es da keine richtig einfache Möglichkeit zu gibt. Und jQuery,
also vielleicht, vielleicht ganz abstrakt mal versucht zu erklären.
Ja, gerne.
Das ist ein bisschen so, als würde man, das ist ein bisschen wie Lego. Du kannst jemandem,
das kenne ich.
Du kannst jemandem so eine Waschmittel, weiß nicht, ob ihr das auch hattet, meine Lego-Steine waren in so alten Waschmitteltrommeln.
Und damals gab es ja nur Vierer und Sechser und Schräge und damit war Lego fertig, Punkt.
Ja, vor allen Dingen hast du so eine Waschmitteltrommel mit total durcheinander alle möglichen Steine in allen möglichen Größen und Farben. Und jetzt willst du, sagen wir mal, eine Stadt bauen. Kannst du machen. krebst dir da, ne, denkst dir alles selbst aus, suchst dir die Steine selbst zusammen, irgendwie wie es passt, ist nachher irgendwie kreuz und quer und quietschebunt, ist aber eine Stadt. jQuery ist mehr so, du gehst in den Laden und baust dir irgendwie ein fertiges Lego-Set mit allen Teilen und einer Aufbauanleitung für meinetwegen eine Apotheke und dann kaufst du dir noch einen für ein Rathaus und dann kaufst du dir noch einen für einen Marktplatz und so baust du dir deine Stadt langsam zusammen. Es ist letzten Endes nichts anderes. Es gibt sogar so ganz JavaScript-Puristen, die das total verdammen, so eine Bibliothek zu nutzen, weil es halt, man muss halt diese Bibliothek laden und die wiegt ein bisschen was. Aber es macht JavaScript um so ein Vielfaches simpler, zumal es gerade bei jQuery auch wahnsinnig viele Plugins gibt, die bestimmte Geschichten schon fertig lösen, wo man nicht viel machen muss. Das ist einfach eine Riesenerleichterung.
Also in deiner Beschreibung so gerade mit den Legos klingt es ein bisschen so, als könnte man mit jQuery weniger machen, weil es mehr fertige Bauteile gibt. Aber eigentlich stimmt das nicht, weil mit jQuery kann man browserunabhängig viel mehr machen. So gerade man hat als Webentwickler früher so viel Zeit gebraucht, um allen JavaScript-Code im IE, im Netscape, im Chrome und Safari, was dann alles dazu kam, lauffähig zu machen. Das nimmt einem das jQuery-Team halt eigentlich komplett ab. Man hat halt seine eigene schöne API, die viel einfacher ist als das normale JavaScript und eigentlich nur dieselbe Syntax teilt und kann damit so einfach Sachen machen. Also so ein klassisches mache alle Div-Elemente, die so einen Header haben, anklickbar, damit die auf und einklappbar sind. Das geht da mit einer Codezeile und mit JavaScript würde man sich da 2 Stunden mit aufhalten, um sowas nachzuprogrammieren.
Also unterm Strich gesagt wird es uns ist sehr viel einfacher machen, Serendipity sehr viel schöner und auch sehr viel benutzbarer zu machen.
Ja. Also wir hatten, natürlich ist es nicht so, dass man früher jQuery noch nicht nutzen konnte in Serendipity. Man konnte schon total einfach in jedem Template einfach jQuery laden selber und das da einbinden und dann ist es direkt im ganzen Template verfügbar. Genauso gab es auch schon jQuery Event Plugin, was jQuery auch eingebunden hat. Aber jetzt ab Serendipity 1.6 kann sich wirklich jeder Entwickler darauf verlassen, dass jQuery zur Verfügung steht. Man muss sich nicht drum kümmern, brauche ich das Plugin laden, funktioniere ich nur mit Template X, sondern man kann einfach in seinem Plugin oder seinem Template oder wo auch immer jQuery-Befehle einsetzen und kann glücklich sein. Und da finde ich es auch total super, dass jQuery inzwischen der de facto Standard für JavaScript geworden ist. Es hat sich, glaube ich, sehr lange noch mit Prototype so ein bisschen angefeindet, aber ich persönlich würde sagen, dass jQuery da deutlich gewonnen hat und als Sieger hervorgegangen ist.
Und wir hatten, glaube ich, auch nur einen, der mal leise vorgeschlagen hat, stattdessen Mootools zu nutzen. Da sind mir fast die Augen aus dem Kopf gefallen.
Weil naja, Mootools, da zählt halt Mootools, auch, jeder macht, hat sein eigenes System, ja, was er irgendwie so ein bisschen lieb gewonnen hat, aber allein, wenn man die Unterstützung von jQuery ansieht, das ist einfach wirklich der de facto Standard, mit dem man wirklich richtig komfortabel arbeiten kann und ja, ich freue mich tierisch, dass wir das jetzt endlich einbinden können so und wir haben ja relativ lange immer auch das Ziel verfolgt, dass wir nicht unbedingt alles jQuery und JavaScript basiert überhaupt machen wollen. Aber letztlich muss man da auch mit der Zeit gehen und den ganzen Weg dafür ebnen, dass wir Plugins für jQuery einfach einsetzen können, um, weiß ich nicht was, what you see is what you get, Elemente, Drag and Drop und sonst noch was alles viel einfacher einzubauen, als wir es bisher konnten.
Also so ziemlich alles, was sich nachher in einem Block irgendwie bewegt, zum Beispiel wird JavaScript sein. Wer sich darunter jetzt nichts vorstellen kann, damit kann man halt so Sachen machen, dass i3-Theme hat diese Geschichte, dass man Seitenleisten-Plugins als Besucher des Blocks einklappen kann oder von einer Seitenleiste in die andere verschieben kann. So ein Zeug ist JavaScript. Diese Geschichte, dass die Live Search heißt das Plugin, dass die Suche im Prinzip, während man den Suchbegriff eingibt, schon mal andere Suchbegriffe vorschlägt oder so eine Autovervollständigung vorschlägt, das ist JavaScript. Ja, es ist also die Zeit, wo JavaScript als böse galt und man es unbedingt vermeiden sollte, ist vorbei. Natürlich werden wir versuchen, alles, was irgendwie an Funktionalität kommt, so umzusetzen, dass es auch ohne benutzbar ist, aber das ist
ja auch so ein bisschen der Ansatz von jQuery durch dieses ganze Lazy Loading und eine sehr saubere HTML-Struktur, ist das wirklich on top der ganzen Funktion. Also das ist auch so ein bisschen das Mantra und macht auch jQuery ein bisschen sexier als Inline-JavaScript, was halt sonst häufig die Notwendigkeit gewesen ist.
Das wird alles ganz super.
Genau, also hurra jQuery. Ich hoffe, wir haben damit nicht nur uns selber eine Freude gemacht, sondern auch Leuten, die Templates einsetzen, dürfte es jetzt leicht fallen, das zu erweitern, ohne selber auch noch jQuery erstmal einbinden zu müssen.
Beispiel, ne? Das 2K11-Template, worüber wir in der letzten Ausgabe gesprochen haben, hat diese schöne Navigation für ganz kleine Bildschirme, wo dann statt einer Menüleiste so ein ausklappendes Select-Formular-Element kommt. Mhm. Das machen wir mit jQuery. Das hat der Veit, schöne Grüße, hat das neulich noch frisch gepatcht, dass es irgendwie jetzt noch ein bisschen flotter läuft, und das ist halt auch klasse. Ne? Du hast irgendwie so und so viel Mitwirkende am Projekt, die sich damit auskennen, und die gehen dann mal eben rein und verbessern meinen deppigen jQuery-Code, der nicht ganz optimal war, und einen halben Tag später läuft das Ganze ein bisschen zackiger. Das ist der große Vorteil, so eine Bibliothek zu nutzen, die jeder Entwickler mag. Kann man sagen, denke ich. Jo. Dann das nächste kann ich ganz schnell machen. Bitte. Das habe ich eben schon erzählt, diese Geschichte mit Show-Plugin, Plugin an jeder beliebigen Stelle ausgeben. Und da haben wir dann nochmal nachgebessert, weil was passiert, wenn dieses Plugin in einem Block gar nicht installiert ist, im Template aber vorgegeben ist. Also das Template sagt, gib hier das Twitter-Plugin aus und der Benutzer hat es nicht installiert. Dann kann ich über den Empty-Parameter eine Meldung ausgeben lassen. Also meinetwegen Twitter-Plugin nicht gefunden. Fertig. Das ist so eine Fehlerbequemlichkeitslösung. Da steht dann nicht irgendwelcher Fehlercode oder was da sonst kommen würde, sondern es steht eine nette Fehlermeldung.
Genau. Und das nächste. Also, Matthias war was hier.
Was bitte?
Ja, bitte.
Nö, das war schon.
Ich wäre zum nächsten sonst fortgeschritten.
Ja, mach mal.
Bitte schneide er.
Das ist auch toll.
Ich lausche ja nur mehr interessiert und finde das alles sehr spannend, kann aber nicht viel dazu beitragen.
Ja, gerne. Also wenn wir irgendwann das Schnarchen hören, dann wissen wir, alles klar, wenn jetzt schon die Teilnehmer einschlafen.
Nun mach das nächste. Also ich lerne vieles.
Mach jetzt, das nächste bitte. Ist toll.
Genau, das nächste ist wirklich toll. Wir haben ja in Serendipity schon ganz, ganz lang in der Konfiguration die Möglichkeit, einzelne Konfigurationsgruppen ein- und auszuklappen mit so einem kleinen Minus und Plus. Und das hatten wir sogar noch zu Zeiten, als es kein jQuery mit irgendwelchen Ziehharmonika-Effekten gab, bin ich also ganz stolz drauf. Galt aber bisher eigentlich nur für die Konfiguration. Und das haben wir jetzt so erweitert, dass es auch für die Konfiguration von Plugins und für Templates nutzbar ist. Und da gibt's dafür ist der weitere Text einfach die Option Config Groups. Da kann man dann ein Array reinpacken und sagen, welche Konfigurationswerte eines Templates oder Plugins später in welchen Gruppen drin sind. Und da gibt's Beispiele in der jetzigen Config Inc. vom Bulletproof Template und im Spamblock Plugin. Das sind beides Beispiele, in denen ich das mal probehalber implementiert habe. Und grundsätzlich kann das dann jeder Plugin-Autor und Template-Autor in Zukunft nutzen, um ein bisschen mehr Übersicht zu schaffen, weil niemand mag natürlich die total endlos lange Liste von Konfigurationsoptionen.
Man hat es einfach oft, dass es so einen ganzen Block, so einen ganzen Block von Konfigurationsoptionen gibt, die zusammengehören, die man aber selber irgendwie nicht braucht. Und da kann ich dann sagen, okay, die machen wir zusammenklappbar, dann ist das ein so ein Ding. Wer es einstellen will, kann es sich ausklappen und jeder andere muss nicht eine halbe Stunde scrollen, bis er zu den zwei Dingen kommt, die er einstellen will. Ist total klasse.
Genau. Den Punkt, der da drüber steht, den überspringe ich jetzt mal ganz kurz, weil da kommen wir gleich noch zu.
Ja.
Da gibt es jetzt auch nochmal einen PDO SQLite Fix, der jetzt auch nicht, glaube ich, weiter hervorhebenswert wäre.
Da kommt auch nochmal diese 1 und 1 Multiviews Geschichte.
Genau, richtig. Das waren dann zwei verschiedene Sachen dafür. Das eine betraf, glaube ich, auch, dass das CSS-Sheet manchmal aufgrund der Dateiendung, wenn dahinter noch was kam oder so, dass das richtig zugeordnet wurde.
Und guck zwei darüber, kommt die Geschichte mit dem Admin-Permalink und was ich vorhin sagte, was Dirk hatte mit Admin-Stories.
Ja. Genau, und die hatten bei sich dieses Admin-Book als Tag, so war es nämlich, glaube ich.
Und dann haben wir, der Mailer erlaubt es jetzt, Kommas statt Leerzeichen zu benutzen, um mehrere E-Mail-Adressen zu trennen.
Genau, da hat sich einer beschwert, der sagte, eigentlich trennt man E-Mail-Adressen doch immer mit Komma und ich will das bei Copy and Paste aus meinem E-Mail-Client rüberziehen. Und ja, wir haben da einfach die Konfiguration so angepasst, dass man jetzt sowohl Spaces als auch Kommas benutzen kann und alle sind glücklich.
So, jetzt nicht durcheinander kommen. Nochmal Karma-Plugin.
Genau, das hat jetzt mehrere Changelog-Einträge, weil sich das über mehrere Tage hinweg das ganze Problem und die fürchterliche IE9-Geschichte da überhaupt so richtig gezeigt hat. Deswegen gibt es jetzt hier mehrere Einträge für eigentlich ein Problem. Das ist halt immer nur weiter verfeinert und verklärt worden.
Und jetzt sind wir durcheinander. Ich meinte nämlich, dass das Karma-Plugin jetzt eine Option hat, dass Stimmen nur angenommen werden, wenn Benutzer eingeloggt sind. Das ist wahrscheinlich für diese merkwürdigen Blogs, also ich finde es immer ein bisschen merkwürdig, die irgendwie nicht jeder lesen darf und nur Leute, die eingeloggt sind, aber es gibt Anwendungsfälle dafür offensichtlich. Es kommt relativ oft vor.
Ja, ist auch technisch eine Zeile, ein if Serendipity user logged in, ja. Wenn das hier und fertig. Deswegen sowas brauche ich immer. Also wenn jemand danach verlangt, ich bin da immer sehr freudig für, weil es ist für einen Entwickler kein Aufwand, aber man selber denkt nicht unbedingt dran und wenn es jemand braucht, dann soll er schreien.
Ja, auch wieder so ein Kleinkram von unserem russischen Freund. Ne?
Achso, ich wollte Ihnen nur kurz aus User-Sicht einwenden. Ich kenne zum Beispiel Blogs, die ja in unterschiedlichen, also zum Beispiel Wettbewerbe durchführen und in unterschiedlichen Beiträgen Wettbewerbsbeiträge posten und da ist es natürlich dann praktisch, wenn man sagen kann, dass das Voting von diesen Wettbewerbsbeiträgen wirklich halt dann nur eingeloggte User halt machen können, damit ja. Halt das, die Manipulation zum Beispiel bei so einem Wettbewerb etwas kleiner wird.
Ich wollte jetzt auch...
Also es gibt durchaus Anwendungsfälle, die da vielleicht
nicht passen sind. Ich wollte jetzt auch um Gottes Willen nicht alle Leute dissen, die irgendwie nur eingeloggt sind. Das kommt mir halt immer komisch vor, weißt du? Du hast so eine Support-Anfrage im Forum und dann fragst du die Leute danach, wo ist denn das Blog live, damit wir es uns angucken können. Und dann, ist nur für eingeloggte Benutzer oder gibt keine öffentliche URL. Und dann frage ich immer, warum macht ihr dann einen Blog? Aber dass es Anwendungsfälle dafür gibt, es mir natürlich auch klar.
Ja. Also das wäre sogar ein öffentliches Blog, aber wie auch immer. Ja. Aber es ist immer wieder spannend, was es eigentlich alles für Anwendungsfälle gibt, an die man gar nicht gedacht hat. Aber das macht aber gute Software aus.
Ja. Gut, dann haben wir noch so ein kleines Ding.
Ihr wart so schon im Fluss.
Ja, wir haben noch so ein kleines Ding von unserem russischen Freund Lazy Badger. Das ist halt auch so ein Kleinkram. Also in einer Template-Datei gab es irgendwie keine Übersetzung im Deutschen wird Weblog Doppelpunkt ausgegeben und im Englischen vermutlich auch. Und
genau,
es gab aber keine.
Stand immer Weblog Doppelpunkt.
Ja, es gab keine Lokalisation. Das sind auch so Sachen, die fallen dir nicht auf, wenn du da schon 100-mal in die Datei geguckt hast. Deswegen ist es immer gut, wenn jemand neu dazukommt und sich den Code anguckt und sagt, ihr habt da was vergessen.
Ja, das nächste kommt mir recht gut oder spannend vor, nämlich eine bessere Unterstützung von Akismet.
Genau, also wir haben ganz, ganz lange Akismet nur als Filterungsmöglichkeit eingesetzt, der dann einfach gesagt hat, ein Kommentar ist Spam oder nicht, hatten aber selber nicht die Möglichkeit, der Datenbank so ein bisschen das Feedback unterzuschieben. Das heißt, dass man ihm selber sagen kann, ich habe hier einen Kommentar bei mir, das ist auf jeden Fall positiv. Deswegen sage ich das auch Akismet, damit er seine Regeln verändern kann und dasselbe auch für Ham. Also eigentlich tut es was relativ Ähnliches wie das, jetzt musst du mir auf die Sprünge helfen, Matthias.
Spam-Schutz-Base.
Genau, richtig. Das ja auch auf Spam und Ham eigentlich ein bisschen basiert und der Möglichkeit, dass man so eine Datenbank trainiert.
Wobei ich ja gerne irgendwie und das auch regelmäßig im Forum tue, darauf hinweisen würde, dass Spamshots Base also so viel geiler ist als Akismet, dass ich nicht wirklich verstehen kann, warum Leute sich noch mit Akismet rumärgern. Aber jo,
ja, es gibt halt genügend Leute, glaube ich, die einfach ihr Blog schon darauf laufen haben und keinen Nerv haben, eine neue Datenbank anzutrainieren oder wie auch immer.
Ja, ist Akismet nicht auch mit einem zentralen Server, wo er von einem
schon. Na, und schon. Also du leitest die Daten ja quasi
ja,
an,
es ist
egal welche Beiträge.
Auf jeden Fall auch ein bisschen problematisch. So.
Da kann das Base-Ding natürlich nicht, obwohl einige Leute mittlerweile ihre Base-Datenbanken im Blog gepostet haben und die kann man sich natürlich auch dank Maltes tollem Fix in die eigene Datenbank importieren. Aber da gibt es halt keinen zentralen Server, der es automatisch macht. Aber so im Betrieb ist Base schon toll.
Ja.
Hier Show Subscription Status of Comments in Frontend und Backend heißt, dass der Administrator die Möglichkeit hat, bei den Kommentierenden direkt zu sehen, hat der die E-Mail-Subscription an oder nicht. Das hilft halt, wenn ich im Frontend auch einen Kommentar hinzufüge, wo ich irgendwie eine Frage beantworte, dann kann ich so direkt sehen, der hat E-Mail-Subscriptions an, kriegt also eine Nachricht, wenn es neue Kommentare in dem Eintrag gibt, oder er hat sie nicht an. Dann kann ich nämlich dafür sorgen, wenn ich selber sehe, der hat die gar nicht an, dann kann ich ihm selber eine E-Mail schicken und ihm sagen, hier, du hast mir vor 3 Wochen da eine Frage geschrieben, ich kam erst jetzt dazu, vielleicht hast du schon vergessen, aber hier ist die Antwort. Und das halt auch im Backend, dass ich relativ leicht sehen kann, hat derjenige, dessen Kommentar ich freischalten will, die Benachrichtigung aktiviert oder nicht, und dann kann man unterschiedlich handeln. Ich glaube, das ist auch was der Dirk sich gewünscht hat.
Ja, oder war das Konrad?
Ich weiß es nicht, einer von den beiden auf jeden Fall, und fand ich einen relativ guten Wunsch, war zwar tricky zu implementieren, also es war nicht so trivial, wie ich gedacht hätte, aber ist was man auf jeden Fall haben und unterstützen sollte.
Das, ich habe es mir nicht gewünscht, aber heute entdeckt und eigentlich festgestellt, das hätte ich mir schon immer wünschen sollen. Ja.
Das nächste riecht nach Mediendatenbank, oder?
Ja, sogar ein ganz böser Bug in der Mediendatenbank, der auch schon ganz, ganz, ganz lang eigentlich seit der 1.0 oder so drin war. Es gibt ja diese automatische Datenbank-Synchronisation, wo Serendipity regelmäßig guckt, ob eine neue Datei in dem Verzeichnis liegt, die noch nicht in der Datenbank eingetragen wird, und kann die dann automatisch da reinschreiben. Das Problem ist nur, wenn es eine Datei gab, die dann zum Beispiel serendipity.txt und serendipity.doc und serendipity.png hieß, dass dann 2 Grafiken, sagen wir mal serendipity.png und serendipity.jpng oder wie auch immer lagen, wenn die denselben MIME-Type gehabt haben, also beide Image-PNG, dann wurde die Datenbank nicht richtig aktualisiert und eine Datei wurde jedes Mal bei jedem neuen Laden, denkt er dann, ach, die ist neu, die muss ich einfügen, und fügt sie dann aber doch nicht ein. Das ist, glaube ich, auch im Zusammenhang mit dem Popfetcher irgendwann mal aufgefallen, der irgendwelche Dateien gelöscht hat, weil später die automatische Synchronisation nämlich alle Dateien löscht, die denselben MIME-Type besessen haben. Also ist ein bisschen schwierig zu erklären, dürfte auch in Realität bei bis auf diese einen Person kaum aufgetaucht sein, weil man selten dieselbe Datei mit unterschiedlicher Dateiendung, aber selben MIME-Type hat.
Jo.
Ja. Ich überlege auch gerade, hätte ich das so detailliert beschreiben müssen? Womöglich nicht, aber hey, wir sind ja jung und brauchen kein Geld.
Genau. Wir haben noch was Sicherheitsrelevantes, nehme ich an, mit Backend-Login-Fail.
Ja, das ist eigentlich eine ganz coole Möglichkeit, weil jemand sich die Unterstützung für Fail-to-Ban gewünscht hat. Ich glaube, das war der Thomas Schlichterle, der da relativ aktiv da drin mit mir gemailt hat, damit man über dieses Plugin External Auth kann man tracken, welche Benutzer sich im Blog eingeloggt haben. Sowas unterstützt Serendipity im Kern nicht. Und jemand, der so ein bisschen Log-File-Nazi ist, möchte natürlich immer gern sehen, wer hat sich wann wie zuletzt eingeloggt und wurde eventuell mit dem Login Schindluder getrieben. Und dieses Fail-to-Ban ist eine Möglichkeit, bei mehreren Fail-Logins, egal in welchem Programm, ob das jetzt SSH, FTP oder was anderes ist, zentral diese IP-Adresse dann zu sperren. Und das kann jetzt auch für Serendipity genutzt werden, dass wenn sich jemand also mehrfach falsch eingeloggt hat mit seinem Benutzernamen, dann wird diese IP für weitere Login-Versuche gesperrt, damit jemand nicht versuchen kann, ein Passwort per Random-Angriff einfach auszulesen. Und dafür war ein neuer Event-Hook notwendig, weil bisher hat Serendipity immer nur ein Event gefeuert, wenn ein Login erfolgreich war und nicht, wenn er fehlerhaft war. Ja, das haben wir jetzt und das deckt zumindest dieses Szenario ab. Vielleicht kann man da auch noch trickreich irgendwelche anderen Sachen einbinden. Man könnte zum Beispiel ein Plugin schreiben, dass jemandem, der sich 5-mal hintereinander falsch einloggt, eine E-Mail schreibt und sagt, hier, druck dir dein Passwort doch mal auf eine Sticky Note neben deinem Monitor aus oder so. Ja.
Ja,
da oben dann, genau, da haben wir wieder einen Tipp, Fehler, Fixed Spartacus, SourceForge.net Download Location. Es gibt
das ist auch so ein
Genau, leider, also wir benutzen eigentlich einen ziemlich gehackten Weg, um auf Spartacus die Dateien in einen Block runterzuladen. Nämlich intern greift das alles auf den SourceForge-Server zu und greift über dieses Vue.cvs direkt auf das CVS-Repository der Plugins zu und lädt eine Datei runter. Jetzt ist es halt in den letzten 5 Jahren, glaube ich, 2-mal insgesamt dazu gekommen, dass SourceForge diese Stamm-URLs irgendwie verändert, was den normalen Benutzer, dem ist das total egal, weil der hangelt sich eh anhand der Web-Oberfläche auf die finale URL. Aber weil wir das intern im Plugin reinprogrammiert haben, ist so eine Änderung in der URL immer so einem Kopfschuss, Genickschuss gleichzusetzen, weil dann natürlich keine Datei mehr runtergeladen werden kann.
Und dann hast du 3 Stunden später die ersten im Forum, die fragen, ob Spartacus kaputt ist.
Genau, was es in dem Fall natürlich ist. Damals haben wir einen Blog-Eintrag dafür geschrieben und haben gesagt, hier dafür ist folgender Patch notwendig. Ihr könnt euch dieses einzelne Plugin und die Änderungen dafür runterladen. Die Alternative ist auch, wir haben von den wunderbar netten Bonnern den Netmirror-Service von Systrix nämlich, die uns da Netspace zur Verfügung stellen, wo wir auch einen Mirror für alle Plugins aktualisieren. Und das kann man im Spartacus-Plugin einstellen, welchen Mirror man benutzen will. In der Vergangenheit war es immer mal so, mal hat der eine Server, mal hat der andere Server gezickt. Das ist eigentlich ganz gut, wenn der Benutzer die Möglichkeit hat, so per einfachem Klick selber einzustellen, welchen Mirror er benutzen will. Ja.
Das ganz oberste klingt auch nach was, was nur jemand findet, der wirklich tief buddelt. Also ein Problem des Autosave-Plugins, was, glaube ich, Einträge während des Schreibens zwischenspeichert, ist das richtig?
Ja, genau.
Und das funktioniert dann nicht, wenn man das Plugin für erweiterte Eigenschaften von Einträgen verwendet.
Genau, es gibt also dieses Autosave-Plugin ist intern super kompliziert programmiert. Das arbeitet so mit JavaScript-Timeouts, ruft einen gefakten Formular-Submit auf, um solche Artikel im Hintergrund zu speichern. Und alle Plugins, die so ein bisschen was Trickreicheres machen, also das Entry-Properties-Plugin ist eins der kompliziertesten Plugins, das wurde halt so ein bisschen ja gekurzschlusst dadurch und hat dann die Änderungen nicht gespeichert. Und sowas rauszufinden hat tatsächlich relativ viel Mühe und Arbeit gekostet, war auch relativ komplex und wurde netterweise von wurde uns von dem Chris Bra da mitgeteilt.
Ja, und der nächste Punkt,
aber hier,
den verstehe
Matthias,
sogar
du
ich.
Hast, glaube ich, einen was? Der überhaupt für Jubelschrei sorgenden Party. Dritten also, Punkt da
das wollte ich ja gerade, das wollte ja ich gerade sagen, weil ich es ja verstehe.
Das habe ich doch extra also, übersprungen, damit wir das jetzt gebührend feiern können.
Ja, also ich wollte es ja ankündigen unter dem eigentlich unter der Überschrift, wer Internet Explorer 6.0 noch immer verwendet, kann das nur unter Zwangsmaßnahmen tun. Also
ja, ich könnte jetzt aus meiner meinem Firmenleben und Agenturleben erzählen, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie
genügend
viele Benutzer wir mit dem IE6 noch haben. Es gibt die ein oder andere Behörde, die damit arbeitet und man fasst
leben
sich
muss.
An den Kopf und fragt sich, warum geht nicht mein IT-Administrator mal 2 Tage hin, aktualisiert das und erspart damit wie vielen Angestellten einfach fehlende Haare.
Weil ich Applikationen kenne, die auf den IE6 noch hinprogrammiert sind und mit einer neuen Version gar nicht funktionieren.
Aber hast du im ganzen Rest der Welt, ne? Es gibt diese schöne Seite IE6countdown.com. Ich habe sie offen vor mir. Die stammt von Microsoft. Und die trackt die Verwendung des Internet Explorers 6 und hat hier jetzt Stand Oktober 2011 eine weltweite Nutzung von nur, das ist wirklich eine absolut niedrige Zahl, nur 8% weltweit. Die einzigen Staaten, die das Ding überhaupt noch nutzen, sind die Volksrepublik China mit 25,6%.
Dass es da überhaupt Statistiken drüber geben darf, wundert mich
ja. Ich würde den Zahlen aus China auch nicht zu sehr trauen, obwohl, wenn selbst Robert die Great Wall of China hacken kann. Und dann hast du noch Südkorea, die haben aber auch tierisch abgenommen. Die sind jetzt eben gerade unter 10% gerutscht. Und ansonsten, also je weiter nach Westen es geht, umso niedriger wird's. In Norwegen sind ja, das ist ja mein neues Lieblingsland, Norwegen hat laut diesem Ding 0,1%.
Die haben ja Opera, oder?
Don't get me started on Opera. Opera ist ja nicht viel besser. Das okay. eigentliche Ding ist aber ja, dass dieses Browser-Compatibility-Plugin total, also das macht ja nicht viel. Das ist ja das dumme Ding. Das Einzige, was das Teil jemals gemacht hat, korrigiere mich, falls es falsch ist, Gavin, aber das Einzige, was es jemals gemacht hat, ist dafür zu sorgen, dass alpha-transparente PNG-Grafiken, also PNG-Grafiken mit einem transparenten Bereich, der einen Alpha-Kanal hat, besser kann ich es nicht erzählen, dass die im Internet Explorer 6 auch durchsichtig dargestellt werden. Das ist alles, was dieses Plugin jemals gemacht hat. Und es hat mehr Ärger gemacht, als es genützt hat.
Vielleicht sollten wir jetzt überhaupt sagen, dass das ja hier steht, dass dieses Plugin ja hiermit abgeschafft ist. Das haben wir noch gar nicht
erwähnt. Es ist weg. Ich jubel innerlich. Ich schreie jetzt nicht ins Mikrofon, um hier niemandem einen Hörsturz zu verschaffen, aber das ist so. Zusammen mit NL2BR ist das so mein persönlicher Plugin-Feind seit Jahren. Und es ist so das schön, dass auch es
bei
weg
Serendipity
ist.
Insgesamt, glaube ich, ist das erste Plugin, was wirklich aktiv als tot deklariert wurde. Sonst haben wir wirklich die abstrusesten Plugins noch. Ich glaube, der Tim Balou hat heute im Forum nochmal geschrieben, dass er ein weiteres Plugin töten möchte.
Advanced
Type von JuteBird, genau.
Das hat Jute mal geschrieben.
Interne Funktionen, die gibt es jetzt seit Version 1.2 in Serendipity schon. Also das benutzt wahrscheinlich auch niemand mehr. Aber eigentlich Plugins töten ist relativ kompliziert, weil in CVS kann man Verzeichnisse nicht entfernen und ein Plugin rückstandsfrei so aus der Liste zu entfernen, ist mehr Arbeit, als es einfach drin zu lassen. Ja. Aber naja, beim Browser-Compatibility-Plugin, das war ja im Core gehostet, war es wirklich so, das ist rückstandsfrei jetzt entfernt. Also das ist jetzt einzig bei den Leuten, die ihr Serendipity seit alten Versionen updaten. Die haben das natürlich immer noch drin, die müssen
bring
das selber aktiv rausnehmen.
Ey, bring die nicht auf Gedanken, irgendwer sichert das und spiegelt das irgendwo, schmeißt es weg, wenn ihr es noch habt, echt.
Nein, das ist ja das Schöne an Versionskontrolle, also man kann es nie wirklich tot machen, aber toter als jetzt geht's nicht mehr eigentlich. Naja, kommen wir aber noch zum ersten und letzten Punkt sozusagen in der Liste, weil das was ist, wofür ich immer persönlich wahnsinnig dankbar bin, nämlich wenn sich Leute direkt an uns wenden, wenn sie Sicherheitslücken gefunden haben und uns damit die Möglichkeit geben, so eine Sicherheitslücke zu patchen. Häufig wird auch schon direkt die Lösung von solchen Leuten beigetragen. Also der Stefan Schulz ist da im Changelog, glaube ich, auch mindestens ein weiteres Mal zu finden, der schon mal einen Bug gefunden hat. Und das ist immer total angenehm, mit solchen Leuten zu sprechen, weil man sich dann auch nicht unter den Zeitdruck gesetzt fühlt, jetzt sofort eine neue Version rausgeben zu müssen, sondern dass man alles richtig gut testen kann. Und da freue ich mich immer wieder drüber, wenn Leute sich dann auch die Mühe machen und so ein Feedback geben und auch solche Probleme analysieren, weil Websicherheit ist schon auch immer noch ein etwas trickiges Thema, wo man viel Zeit investieren muss, um Software auf Lücken abzutasten, und es gibt eigentlich keine richtig guten automatisierten Tests, um komplett auf Sicherheit zu testen, immer noch viel zu viele falsche Positive, dass ich mich da immer freue, wenn die wenigen Bugs, die da in Serendipity mit XSS drin sind, wenn die auch noch gefunden und endlich ausgemerzt werden.
Dann darf ich vielleicht als User-Vertreter hier, nachdem wir die Liste jetzt einmal abgeschlossen haben,
einen übersprungen, und dann müssen wir jetzt nochmal ein dickes Dankeschön zu Tim Balou schicken, denn wir hatten übersprungen TPL Fixes for Upcoming Trommelwirbel Smart D3.
Genau, da wollte ich auch, aber das kann ich jetzt vielleicht mal machen, der Tim Balou ist ja so ein bisschen die treibende Kraft dahinter, dass jetzt noch auf Smart D2 laufende Serendipity mit Smart D3 ausstatten zu können, was halt so einige interne Code-Verbesserungen hat und auch mindestens PHP 5.2 benötigt. Das heißt, im Zuge dieses Upgrades auf Smart D3, was bei uns jetzt priorisiert auf dem Plan steht, wird dazu führen, dass auch Serendipity dann nur noch ab PHP 5.2 benutzbar wird. Das ist also so echt jetzt der die nächste große Release-Version, wahrscheinlich wird es auch schon die 1.7 sein, wird dann kein PHP unter 5.2 mehr unterstützen und damit endlich ein weiteres der PHP-Projekte sein, was auf den 5 Jahre alten PHP-5-Zug aufspringt.
Da kriegen wir dann ein bisschen Schwitzehändchen, aber das kriegen wir schon irgendwie hin.
Genau, also man muss ja auch sagen, die Leute, die tatsächlich PHP 4 weiter noch nutzen wollen, könnten immer noch eine ältere Version von Serendipity nutzen, die ganz grobe Bugs sicherlich auch noch dann in den alten Branch für eine Weile committed bekommen. Aber naja, Timbaloo hat jedenfalls da schon viel Zeit investiert, Smarty 3 Support einzubinden. Das ist nämlich alles nicht ganz trivial, weil es da schon einige Kompatibilitätsänderungen gab bei Smarty. Die haben dafür auch ihren eigenen Layer, um solche Änderungen einfach in ein neues Umfeld zu umgehen. Und da stehen wir jetzt auch zu zweit in Kontakt mit dem Rodney Rehm, den uns der Matthias auch, glaube ich, so ein bisschen mitvermittelt hat.
Ja, schönen Gruß an Rodney. Rodney ist Mitentwickler an Smarty direkt und das ist natürlich super klasse, wenn so jemand ein bisschen, der hat relativ problemlos und sofort bereit gesagt, klar, meldet euch, wenn ich was helfen kann und das ist natürlich klasse.
Also ich muss da auch ganz klar sagen, ich benutze zwar Smarty schon seit der 1er-Version und ist auch immer noch meine Lieblings-Template-Sprache, sonst wäre es auch nicht in Serendipity. Aber ich nutze dafür grundsätzlich einen Bruchteil eigentlich nur. Also ich kenne den Core-Code von Smarty kaum. Ich weiß eigentlich gar nicht, was da so richtig vor sich geht. Und wenn man da einen Entwickler hat, der in dem System zu Hause ist und dann vielleicht auch sehen kann, was wir noch nicht ganz optimal machen, weil wir es einfach nicht besser kennen oder können, das ist für uns ein ungemeiner Gewinn. Und über sowas freue ich mich wirklich sehr, wenn wir da jetzt im Zuge dieser Sache leicht auf Smarty 3 aktualisieren und dann vielleicht auch noch ein paar Caching-Sachen behoben und gefixt kriegen. Also der Timbaloo hat die letzten beiden Tage da sehr viele E-Mails geschrieben und sehr viel Text und ich konnte mich da zwar nicht so ganz drin aufgrund meiner Zeitbeschränkung involvieren, aber ich glaube, das nimmt gerade ganz, ganz tolle Form an.
Gut, ehe wir weitersprechen, was es vielleicht für ein 7 gibt, lass uns doch mal schnell für die Benutzer da draußen Frage klären. Muss oder sollte jetzt jeder schnellstmöglich auf Serendipity aktualisieren? Oder wenn jetzt jemand sagt, ich habe noch die 1.5,
gibt es was Dringendes? Also im Grunde genommen, was es halt Dringendes gibt, ist halt dieser XSS-Bug, wenn man das Karma-Plugin benutzt. Mhm. Relevanter ist der eher der Media Manager. Da gibt es halt auch einen XSS-Bug, mit dem halt grundsätzlich, wenn mir jemand Böses eine URL unterschiebt, den Verweis auf meine eigene Mediendatenbank enthält, dann könnte der mir möglicherweise, wenn er das richtig anstellt, den Login-Cookie stehlen. Also es ist schon was, wo ich sagen würde, weil das Update von Serendipity so schmerzfrei ist und 1.6 eigentlich keine Kompatibilitätsbreaks hat, ich würde schon nahelegen, die 5 Minuten zu investieren und auch eine stabil laufende 1.5er-Version auf 1.6 zu heben.
Und es sind 5 Minuten. Ich habe neulich noch vor unserem...
Kommt drauf an, wie lang du brauchst, die Dateien per FTP
hochzuladen. Genau, also das ist halt das Einzige, was
das kann Zeit länger kostet. Werden.
Also, aber mit meiner 10 Megabit Upstream-Leitung dauert es keine 5 Minuten, glaube ich. Aber
bei Leuten wie Dirk, die einfach auf den eigenen Server das Archiv schieben und es auf den Server entpacken, dauert es auch nicht lange. Und bei allen anderen, da geht man sich halt einen Kaffee holen. Ich habe es letzte Woche gemacht. Als unser erster Aufnahmetermin platzte, habe ich vorher schnell das Infocamp-Log umgestellt. Und das ist wie immer, man holt sich das Archiv von der Serendipity-Seite und dann entpackt man das und dann lädt man das hoch, alle Dateien, und dann loggt man sich ein und dann klickt man und das ist total simpel wie immer.
Vielleicht auch nochmal nicht das Upload-Verzeichnis überschreiben.
Genau, das ist ja auch, also das ist ja in dem Upload-Archiv quasi nicht drin. Also wenn man einfach alle Dateien hochlädt, dann wird das Verzeichnis nicht überschrieben sozusagen, weil das leer ist.
Wir haben nichts im Archiv, was du auf dem Server überschreiben könntest, wenn ich es richtig sehe. Man muss nicht irgendwie aus einem entpackten Archiv eine Datei löschen, weil sie sonst überschrieben würde. Man sollte die HD-Access sichern. Man sollte die hilf mir schnell, Serendipity.
Config Local Inc.
Config Local Inc. PHP sichern. Wer ein bisschen
also, Schiss klar, hat. Grundsätzlich immer ein volles Backup wird keinem schaden. Also bevor ich nur zwei einzelne Dateien runterlade, würde ich wahrscheinlich das ganze Verzeichnis einmal runterladen, sicher ist sicher. Und übrigens auch nochmal der Tipp, wer die Dateien hochlädt per FTP, sollte auf jeden Fall ein Tool wie FileZilla benutzen, was parallele Uploads unterstützt.
FileZilla, immer vorsichtig.
Also ich benutze es eigentlich immer persönlich.
Ich bin FileZilla-Nutzer. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile gefixt haben, aber es gab ein Problem mit FileZilla, weil der speichert Passwörter im Klartext. Und man muss irgendwie sicherstellen, dass die Datei, in der diese Passwörter und Verbindungsdaten zum Server gespeichert werden, dass die irgendwie extern gesichert ist. Das Programm hat keinen eigenen Sicherungsmechanismus. Ich kenne Leute, denen ist bei Kunden, die das benutzen, deswegen der Server gehackt worden. Also da muss man ein bisschen aufpassen.
Ja, aber ich glaube, dafür gibt es auch Einstellungen. Aber auf jeden Fall, man sollte ein FTP-Tool nutzen, was parallele Uploads unterstützt, dass man halt direkt 5 Threads oder so benutzt, dass man parallel 5 Dateien oder 5 Verbindungen erstellen kann, weil da SerendipIT sehr viele kleine Dateien hat, dauert es sonst Ewigkeiten, wenn eine Datei nach der anderen hochgeladen werden würde.
Jo, das ist das.
Dann können wir vielleicht noch zum aus meiner Sicht letzten Punkt dieses Podcasts vielleicht vorstoßen, nämlich dem großen GitHub-Umzug.
Ja, das gehört jetzt gar nicht euch. Also das sage ich jetzt gar nicht.
Ich glaube, da müssen wir auch wahrscheinlich gar nicht in die Tiefe steigen, weil dazu gibt es einen Blog-Eintrag auch und wird es in Zukunft sicherlich Doku geben. Die Kurzfassung vielleicht ist, dass der Matthias sich sehr, sehr, sehr viel Zeit genommen hat und unseren aktuellen Source-Code auf GitHub hochgeladen hat. GitHub ist eine, ja, wie nennt man es, dezentrale soziale Community, die Source-Code hostet, wo man sich relativ leicht einloggen kann und auch ohne richtig viel Kenntnisse in der Web-Oberfläche von GitHub Dateien runterladen kann, sich Vergleiche ansehen kann und aber auch selber mit einfachen Clients Dateien hochladen kann. Es ist also ein Ersatz für unser altes Berly-OS SVN Subversion Repository. Das wird zum 31.12. vermutlich geschlossen. Zwar gibt es da auch Bemühungen, das am Leben zu lassen, aber grundsätzlich ist es aus der Not geboren, dass unser Repository dicht macht und wir was Neues suchen mussten und GitHub eigentlich und dieser sozialen Features, Matthias, greif ein, wenn ich irgendwann mal Schwachsinn rede.
Nö, ist alles richtig.
Das halt mit diesen sozialen Features, also man kann Leuten folgen, man kann Projekten folgen und das ermöglicht eigentlich sehr vielen Entwicklern heutzutage sehr angenehm miteinander zu entwickeln. Und GitHub hat gegenüber von Subversion auch so einen zentralen Vorteil, dass man wesentlich mehr lokal auch ohne Internetzugriff entwickeln kann. Also für Leute, die am produktivsten sind, wenn sie im Flugzeug sitzen ohne Internet oder in der Bahn, die können da weitaus mehr vorbereiten und patchen und committen, als man das bisher mit Subversion konnte, was viel mehr auf Netzzugriff basiert.
Also generell ist der Riesenvorteil von GitHub ist schon die Web-Oberfläche. Das eigentliche Versionskontrollsystem ist ja nicht GitHub, sondern Git. Ja. Und Git ist ein Kind von Linus Torvalds, der den Linux-Kernel, also der Linux erfunden hat und der irgendwann festgestellt hat, dass das Versionskontrollsystem, mit dem der Linux-Kernel verwaltet wurde, ich weiß gar nicht, welches es war, aber das passte ihm irgendwie nicht mehr und das war ihm alles zu umständlich. Und ich meine, wenn ich schon mal ein Betriebssystem geschrieben habe, dann kann ich mir halt auch mal eben ein eigenes Versionskontrollsystem schreiben. Das, was GitHub macht und was wirklich total cool ist, ist, dass die Web-Oberfläche Git sehr viel einfacher macht. Das
deutlich.
Ist jetzt
also es sieht auch vor allem echt sexy aus und ist ein ganz modernes Web 2.0-Interface und macht einfach Spaß, weil es wirkt echt alles sehr durchdacht. Ich bin da auch sehr begeistert von.
Deswegen kann man nur nochmal für alle Entwickler, die jetzt denken, Git, da muss ich was Neues lernen, bloß keine Scheu, es ist wirklich sehr viel einfacher, als man am Anfang denkt, gerade weil es auf GitHub ist. Die haben ein paar sehr schöne Web-Features und es ist auch einfach, es ist eine sexy Sache, da hat Garvin schon recht, auch dieses Soziale, die haben ein integriertes System, ob wir es nun nutzen werden oder nicht, steht noch nicht ganz fest, aber es gibt ein internes System, um Fehler zu katalogisieren und zu diskutieren, was sehr cool gemacht ist. es gäbe theoretisch auch eine Möglichkeit, auf GitHub ein Wiki anzulegen, um da Dokumentation abzukippen oder Dokumentationsentwürfe abzukippen. Theoretisch, das ist aber für uns wahrscheinlich nichts, könnte man auch die ganze Projektseite auf GitHub posten und das alles für lau.
Also was wir auf jeden Fall mittelfristig auch dahin migrieren werden, wird das Plugin und das Template-Repository sein. Dann hat man da wirklich alles an einer Stelle für alle Leute, die da gerne teilnehmen möchten. Und die Dokumentation bei GitHub ist auch wirklich sehr, sehr newbie-freundlich. Also
die Dokumentation ist super.
Genau, so gut beschrieben wie so die Basics, wie man damit arbeitet. So ein gutes Tutorial gab es für Subversion und CVS nie. Also die haben da wirklich das drunter distilliert auf die ganz essentiellen Sachen, damit echt jeder, der gerade sich mal eine Stunde Zeit nimmt, um sich damit auseinanderzusetzen, dass der in der Lage wäre, einen kleinen Patch, den er geschrieben hat für Serendipity, problemlos in Format zu bringen, sodass wir es automatisiert übernehmen könnten. Also das ist total sexy gemacht. Man hat halt auch die Möglichkeit, die Repositories auf GitHub selber zu forken. Das heißt, man kann hingehen und erstmal so ein Repository sich reinziehen, selber dran rumpatchen und dann ganz einfach den Code-Patch dafür an uns schicken, dass wir den implementieren können. Also selbst für Entwickler, die wir jetzt noch nicht in unserer Entwicklerliste aufgeführt haben, ist da die Möglichkeit, ganz, ganz soft anzufangen, vielleicht irgendwann mal ein Mitentwickler werden zu können.
Das ist halt auch ein Vorteil für uns, ne? Also wir haben jetzt mit mehreren Rundmails und Nachforschungen haben wir, glaube ich, so ziemlich alle, die in den letzten, keine Ahnung, 2-3 Jahren aktiv mitgearbeitet haben, haben wir drin in der Entwicklerliste. Und die haben halt auch, ja, quasi Vollzugriff aufs Archiv. Und das ist natürlich nicht unbedingt wünschenswert für jemanden, der sagt, hey, ich will mal ein bisschen mitcoden. Und der kann halt jetzt, ohne dass wir ihm Vollzugriff geben müssten, einfach forken, kann lustig drin rumprogrammieren, schickt uns dann einen sogenannten Pull-Request, was im Prinzip dann auch super cool bei GitHub gemacht ist, weil du kriegst direkt in der Mail, die dich darüber benachrichtigt, dass jemand da einen Request geschickt hat, kriegst du gleich eine Liste, was hat der geändert. Kannst dir sehr übersichtlich angucken, was hat der da gemacht. Und dann siehst du gleich, ob da irgendjemand ja, dir im Prinzip versucht, einen faulen Apfel unterzujubeln oder ob da jemand gute Arbeit gemacht hat. Und das sind alles so Sachen, die machen die einfach sehr richtig bei GitHub.
Ja, also ich bin auch eigentlich sehr dankbar, dass Berlioz da jetzt geschlossen hat, weil wir hatten das schon mal Anfang des Jahres, so eine kleine Diskussion darüber, wie das denn weiterlaufen kann, gerade weil Serendipity ja auf so verschiedene, viele Systeme setzt und eigentlich wir haben ja dadurch, dass wir ein eigenes Forum haben, ein eigenes Wiki, eine eigene Blog-Software, dann ein CVS-System und ein Subversion-System. Also es ist alles furchtbar segmentiert. Und dadurch, dass jetzt so die Notwendigkeit entstanden ist, Subversion dicht zu machen, ist das eigentlich ein ziemlich schöner Vorteil gewesen, das jetzt auch endlich mal anzugehen. Und glücklicherweise fiel das jetzt in meine Urlaubszeit, dass ich auch ein bisschen Zeit hatte, mich darum zu kümmern. Und das hat auch in viel kürzerer Zeit geklappt, als ich das gefürchtet hätte. Und jetzt haben wir eine schöne Situation, haben einen neuen, klaren Break und werden da in Zukunft noch ja wesentlich mehr auf GitHub zusammenführen können.
Und dann hoffen wir, dass wir ein paar mehr Leute anziehen, die schön mitarbeiten. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn vor für ein 7? Smarty 3 könnte was werden?
Also Smarty 3 ist für mich das Kernfeature von der 1.7, was schon aus meiner Sicht jetzt kommen muss und sollte. Und dann halt gucken, was Smarty 3 auch an Caching und an Abstraktionsmöglichkeiten bietet, die uns so im Kern ein bisschen mehr Performance geben können. Und ja, das ist jetzt eigentlich erstmal das, was mir hauptsächlich am Herzen liegt.
Dann gucken wir mal eventuell, ob wir dann vielleicht 2K11 mit reinnehmen können.
Ach so, natürlich, das ist nicht nur vielleicht, sondern ich habe da sowieso komplett nicht gerechnet. Also die Option steht natürlich auch außen vor, dass die nächste Version nicht 1.7 heißt, sondern 2.0. Das wird sich dann sicherlich zeigen, wie zufrieden wir direkt mit den Smarty und dem neuen Template sind und ob wir das neue Template als Default-Template setzen oder erstmal nur so als Template. Das wird sich sicherlich auch noch ein bisschen vom Nutzerfeedback abhängig machen.
Also vielleicht als kleines Update von mir zur letzten Ausgabe, 2K11 ist schön vorangegangen. Auch nochmal vielen Dank an Veit, der echt schöne Sachen beigetragen hat, und an die Leute, die sich geduldet haben und eigentlich schon bei den ersten Screenshots gefragt haben, wann man es denn endlich benutzen kann. Wir sind fast da. Also es ist, ich habe nicht mehr viel im Issue, im Problem-Tracker. Das sind so zwei Kleinigkeiten, die wir schnell hinkriegen. Insofern, das könnte schon gut aussehen für eine 1.7 oder so.
Ja, also von mir aus jederzeit direkt schon in den Master-Branch von Git mit reinhauen und der Öffentlichkeit einfach mal vorsetzen.
Ja, die Öffentlichkeit kann sich ja jetzt, ne? Der Rodney Rehm, von dem wir vorhin sprachen, kamen wir ja drauf, dass er sagte, Mensch, ich will einen Blog machen, was soll ich denn da nehmen? Und ich sofort gesagt habe, du bist Smarty-Entwickler, du solltest eigentlich Serendipity nehmen. Und der hat jetzt...
Das hat mein Google Alert zu Serendipity sofort ausgeworfen.
Der Robert überwacht uns nämlich alle.
Ja, genau. Diese Kommentare waren schon, also diese Tweets waren dann schon im Alert.
Ich meine, gut, dass wir den ganzen anderen Quatsch per DM gemacht haben, sonst hättest du das auch noch alles mitgelesen.
Und der hat jetzt, ja, also da bin ich mal gespannt, was auch daraus wird. Also ich hoffe, Rodney wird uns den Code nicht links und rechts über die Ohren schlagen, wenn er sich mal detaillierter anguckt. Aber wir sind ja auch alle da, um uns zu verbessern. Ne?
Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht die Tage auch nochmal ans Backend gehen und da auch nochmal sowas Schönes zaubern. Das ist jetzt leider ein bisschen eingeschlafen, aber...
Ach, was ich vorhin zu GitHub noch sagen wollte, weil wir auch vorhin mal kurz drüber sprachen, neue Releases. GitHub hat ein ganz, 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 ganz geiles Feature, dass man sich jederzeit vom aktuellen Stand einen kompletten ZIP-Ball runterladen kann. Das heißt, eigentlich die Mühe, die ich mir immer regelmäßig mache, von einer neuen Release-Version ein TAR-Archiv, ein ZIP-Archiv, ein WZ2-Archiv und sonst noch was zur Verfügung zu stellen und hochzuladen und runterzuladen. Das muss ich eigentlich gar nicht mehr tun, weil jeder von euch kann ohne Account hingehen, im GitHub-Tree von Serendipity einfach auf ZIP runterladen klicken und hat dann sofort alle Dateien, die er hochladen kann, als wäre es ein ganz normales Release. Ich rate natürlich dazu, das nicht einfach unbedingt spontan mal mit seinem Live-Blog zu machen, weil gerade wenn wir jetzt Smarty 3 integrieren, dann wird es Tage geben, an denen der aktuelle Stand nicht benutzbar sein wird. Aber grundsätzlich ist das halt ein geiles Feature. Wir haben den Maintenance-Branch von 1.6, wo jetzt die zukünftige 1.6.1 drin landen wird und kein Smarty 3. Das heißt, jeder kann hingehen und sich von diesem 1.6.1-Branch jetzt schon mal die ZIP-Datei runterladen und hat dann schon die beiden einzigen Fixes, die es bisher da drin gibt, und ich muss kein fettes Release erstmal anstoßen.
Und irgendwann landen wir noch bei so einem Rolling-Release wie Chrome und Firefox.
Das kann gut sein. Und dann können wir auch alle zwei Tage unsere Icons und Logos verändern. Das wäre total super.
Der Rodney hat neulich getwittert. Hast du das mitgelesen, woran ihn das Serendipity-Logo erinnert?
Ich habe es nicht mitgelesen, aber möchte ich es wissen oder kann ich dann heute Nacht vor Tränen nicht schlafen?
Ich bilde mir immer ein, ich kann relativ gut Englisch, musste es aber nachschlagen. Brass Knuckles. Brass Knuckles ist ein Schlagring.
Ja, kann, also...
Hat was davon.
Habe ich bisher noch nicht gehört, den Vergleich, kann ich aber nachvollziehen.
Ich sage ja immer Prilblume.
Ja, genau, Prilblume und Star Trek Transporter Plattform ist so das Gängige. Ich persönlich finde es ja echt schön. Also wir haben damals, ich glaube, du erinnerst dich da auch noch, einen ganz, 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 ganz langen Logo-Prozess durchgemacht.
Nee.
Der sich über ein Dreivierteljahr hat sich das hingezogen und war auch irgendwie in der Benutzer-Feedback-Phase extrem mau und unterbesetzt und niemand hat sich irgendwie richtig getraut, da Logos mitzuteilen und zu sagen, was er möchte. Am Ende haben wir trotzdem, glaube ich, 10 oder 11 Varianten gehabt und da ist die als Sieger hervorgegangen und das war schon echt schwer und ich bin echt froh, dass da was draus geworden ist, weil wenn man sich das ganz alte Logo nochmal anguckt, ich verrate jetzt nicht, wie man das finden würde, aber das war auch schön, das hat, glaube ich, der Jannis noch selber gepixelt, aber es war halt einfacher. Viele haben das gar nicht erkannt übrigens, kann ich sagen. Das ist eine Kaffeetasse von oben gewesen mit Löffel an der Seite. Für viele sah es nur aus wie eine schwarze Kreisscheibe mit Henkel.
Das kam aber, glaube ich, von der Vorgängerversion, also quasi von dem Vorgänger von Serendipity, glaube ich, die auch ja irgendwas mit. Das nicht irgendwas mit.
Ja, oder irgendwas. Also, sowas. Janis hat das ja ursprünglich aus der Taufe gehoben und hat das da, wie man das als hipper Entwickler so macht, das natürlich einfach mit seinem Vornamen gepräfixt und J-Block genannt.
Das ist ja übrigens, weil wir gerade davon sprachen, ne? Also Linux hätte laut Linus Torvalds ja auch nicht Linux heißen sollen, weil ihm das peinlich war. Und er hat es, glaube ich, ursprünglich Freaks genannt. Und der Betreiber des FTP-Servers, auf dem er das abgelegt hat, der fand es doof und hat es dann umbenannt in Linux.
Okay, das habe ich noch nicht gewusst. Habe ich auch noch was dazugelernt. Ja, also ich hoffe, dass habt ihr noch was in eurer eurer Masterliste. Ich könnte mir nämlich auch nicht vorstellen, dass wir irgendwas vergessen.
Ja. Na, oh ja, das ist etwas, was ihr mich ja vorhin unterbrochen habt. Ja. Nur eines, nämlich als User-Vertreter, der ich mich jetzt hiermit deklariere, möchte ich einfach allen danken, die an dieser Version 1.6 in jedweder Form mitgewirkt haben.
Ja, das gebe ich als Dankeschön erstmal an dich weiter, aber natürlich auch als Dankeschön an die ganzen anderen Beteiligten, weil ohne Feedback und ohne andere Leute wäre das ja auch alles was man gar nicht machen will.
Schließe ich mich voll an. Das gilt für die helfenden Hände, die mitcoden, die sich in kleine Probleme fressen, die niemand anders angehen mag. Das gilt für Leute, die im Forum Support mitmachen. Das gilt für Leute, die Feedback geben. Jeder, der irgendwas beiträgt, hat geholfen, dass diese Version gut geworden ist. Das rockt.
Ja, dann danke ich euch vielleicht doch am Ende auch noch für euren 10. Podcast und alles Gute für die nächsten, wie viel hatten wir gesagt, 90 Folgen, ne? Bis wir uns wieder sehen.
Genau. Und ab der Folge 101 überlegen wir uns dann vielleicht ein bisschen eine neue Ausrichtung des Ganzen.
Also ich denke ja, eigentlich müsste es thematisch vorprogrammiert sein, dass ihr jetzt für die nächste Ausgabe mal den Ian dazu kriegt, was zu Smarty zu erzählen. Darauf wäre ich persönlich auch sehr gespannt. Vielleicht hört er das ja und würde sich freuen, das auch mal zu machen.
Es gibt viele schöne Themen. Vor allen Dingen aber möchten wir jetzt gerne, und damit bin ich wieder bei meinem altbewährten Spruch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, bitte. Wenn ihr Anmerkungen habt, bitte in den Kommentaren zu dieser Ausgabe im Serendipity Infocamp Blog oder per E-Mail an Robert oder mich oder per Twitter an Robert oder mich oder per Twitter an den offiziellen S9Y Infocamp Twitter-Account. Habe ich was vergessen? Audio. Schickt uns Audio.
Audio.
Ich will endlich mal Audiokommentare von Benutzern reinschneiden dürfen. Meldet euch, wenn ihr gerne mal zu Gast sein wollt. Bringt ein Thema mit. Traut euch. Robert und ich reden grundsätzlich mit jedem. Und jeder.
Das stimmt, ja. Ja, und wenn jemand einen Serendipity-Podcast betreibt, dann teasern wir ihn auch gerne.
Ich glaube, mehr haben wir nicht.
Stille.
Ja, war sehr schön, wieder mit euch ein bisschen geplaudert zu haben. Ich erinnere mich an den Anfang des Podcasts, als ich sagte, heute schaffen wir das mal in unter einer Stunde. Es hat perfekt geklappt.
Also wir bleiben unter 2 Stunden und das ist mit dir als Gast und bei der Liste ja eigentlich auch schon toll.
Das wird wieder ein
also
Podcast sein, den ich keinem meiner Freunde zum Hören geben kann, weil die alle nach 5 Minuten dicht machen.
Wir hätten am Anfang sagen sollen, für die Leute, denen das jetzt alles ein bisschen zu langweilig ist mit dem ganzen Programmiererkram, bleibt dran, zum Schluss blödeln wir noch ein bisschen rum. Machen wir nächstes Mal
vorher, genau.
Genau. Nächstes Mal blödeln wir überhaupt.
Wir nehmen auch sicherlich also Alkoholspenden entgegen, um beim nächsten Mal den Podcast witziger zu gestalten. Oh,
Weihnachtsausgabe mit Glühwein.
Mit Candy, ja.
Mir reicht eine Tasse Kaffee dafür, aber wie auch immer. Ja, ja, also dann sage ich auch nochmal herzlichen Dank, Gavin, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns mir mehr zu erklären. Also für mich war es wirklich interessant, weil einfach, ja, wie ich schon gesagt habe, da gab es einfach Zeilen, die mir nicht viel gesagt hätten und denen ich nicht viel Wirkung zugeordnet hätte, außer dass sie halt in den Bugfix oder irgendwas zu sagen sind. Aber ich habe jetzt wirklich gelernt, dass gerade eine Zeile mehr Wirkung haben kann als ein
das
ganzer Absatz.
Das wäre vielleicht auch nochmal wichtig für die die Kommentatoren. Sagt uns das bitte ganz offen und ganz ehrlich, wenn das jetzt zu dröge war und zu ausführlich war. Wir können das ab. Sagt's einfach. Oder wenn ihr wie Robert sagt, Mensch, das war eigentlich ganz schön interessant, dann sagt uns das auch. Aber wenn ihr das nicht sagt, dann machen wir bei der 1.7 wieder so ein Gelaber hier.
Genau. Genau. Also ich finde das auch gut. Ich bin immer sehr für offene und ehrliche Kritik, weil ich habe das ja irgendwann vorhin schon mal gesagt, wir sind ja da, um uns zu verbessern.
So sieht's aus. Jetzt pusten wir das Lagerfeuer aus. Ich winke einmal nach Köln, ich winke einmal nach Wien und ich winke einmal in die Runde und wir hören uns in der nächsten Ausgabe.
Alles klar, dann macht's gut.
Ja.
Schönen Abend.
Ciao. Ja, tschüss. Ciao dann und danke nochmals. Ciao.